Here we go. Oh, stimmt mal im Timer nicht, ey.
Bruder, ich bin. Bro, mir geht's gut, aber ich bin heiß, Bro. Houston, dieses Wetter zieht richtig an. Wir sind heute Morgen extra früh aufgestanden, um ein bisschen rumzulaufen in der City. Alter, es ist abartig heiß, es ist crazy.
Get ready, Brother. Ich habe gehört jetzt, weil wir haben einen relativ milden Sommer hier in Texas. Ich weiß nicht, ob du das realisierst oder nicht. Ja, so, ich habe gehört, jetzt Ende Juli, sollen die Sommertemperaturen wirklich ankommen. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr erst einmal über 100 Grad Fahrenheit, was nicht normal ist für einen Juli.
Ja, also so Digga, regnerischer Sommer gewesen bis jetzt anscheinend.
Aber ja, sehr regnerisch, aber Digga, nee, get ready, Alter. Camp wird auf jeden Fall ein Grind, aber hey, nichts, wofür du nicht ready bist, Alter.
Exactly.
Let's go, nee, aber
Bro, ansonsten gut, Mann. Ich hier im Complex, Apartment-Komplex, wir haben uns ein bisschen eingewöhnt und sowas, ein bisschen eingerichtet. Ich habe hier meine Spots jetzt gefunden, wo ich meine kleinen extra Workouts und sowas machen kann. Und dann,
hast du ein Gym?
Ja, wir haben ein Gym hier drin. Wir haben ein Gym.
Nice.
Eine Sache, die ein bisschen strange ist, der vierte Stock hier ist, wo so die ganzen Amenities sind. Wir haben hier ein Gym, wir haben einen Pool und da sind so verschiedene Turf-Gegner. Also wir haben Kunstrasen hier im Apartmentkomplex, verschiedene Stücke. Ja. Okay. Ein Kunstrasen davon ist der Hundepark.
Okay.
Und was ich nicht verstehe, Marc, ist, warum zur Hölle würdest du einen Hundepark machen, also wo du deinen Hund hinbringen kannst zum Pinkeln und kacken gehen und sowas und ist auf Kunstrasen. Und ist hier so, ist hier dann so
ich auch schon
um
gesehen.
Die Ecke. Ich so, Bro, der Shit stinkt unendlich. In der Hitze, Sonne, Digga.
Ja, aber es ist einfach Maintenance, Alter. Es ist halt easier zum sauber machen, Alter. Weißt du, musst du nicht um das Gras kümmern, musst du nicht wassern.
Bro.
Lazy, Alter. Lazy. Aber der Shit ist nasty, Mann.
Ansonsten, der Kleine wird immer schwerer, Mann. Also ich weiß nicht, wo das mit diesem Baby noch hingehen soll. Diese Isometric Biceps Curls, ich musste jetzt schon anfangen, extra ein bisschen Treatment zu machen auf meinem Arm, weil dieses Baby so schwer ist, Bro.
Oh, no way, Alter. Aber ihr seid direkt wieder, ihr seid zurück zu eurem City Life, ne? Ihr seid in der City direkt.
Ja, das wird das letzte Mal sein, Marc. Es wird das letzte Mal sein. Wir sind hier in Midtown Houston, du gehst raus. Morgens zwischen 6 und 9 Uhr geht's, aber dann ist neulich, wir sind schon nach Hause gefahren, irgendwie nachmittags, so guckt auf die andere Straßenseite und sehe so einen nackten Arsch einfach so in meine Richtung zeigen, weil jemand gerade so auf den Seiten, auf den Bürgersteig kackt. Und ich so, Bro,
nein.
Ich hab gar keinen Bock mehr, Alter.
Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Downtown. Es sind irre Leute unterwegs, Mann.
Ja, also ich glaube, es wird Suburbs sein von jetzt an oder halt irgendwie in einem anderen Land oder sowas, weil wir haben beide gesagt, jetzt reicht's.
Genug. Wo wohnen denn die anderen Spieler?
Die anderen Jungs sind Sugarland, also die sind außerhalb der Stadt zum Großteil, ja. Teilweise eine halbe Stunde südlich oder sowas, da kriegst du halt riesige Häuser und so.
Klar.
Ja, aber Bro, ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Es ist halt einfach. Ich habe diese utopische Idee, dass ich hier in den USA so leben kann wie in Deutschland irgendwie, dass du in der Innenstadt bist, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen nett und sauber und sowas und das gibt es einfach nicht. Ich habe es jetzt in jeder Stadt probiert. Ich habe es in Nashville probiert, ich habe es hier probiert, unten in Florida probiert. So, das, hier in Amerika, wenn du in der Innenstadt bist, da laufen überall Zombies rum. Ich will jetzt nicht irgendwie gemein sein, aber das ist leider so. Das heißt, ich glaube, das war jetzt unsere letzter Versuch und von jetzt an Suburbs. Wir haben dein Haus gesehen, wir haben gesagt, that's the way. Alles in deinem Castle haben, alles in deinem Ding haben, dass du gar nicht mehr raus musst.
Du musst gar nicht mehr raus, Alter, weißt du, ich hab mein Home-Gym, ich hab alles, ich hab einen Garten, du hast deinen Pool, du hast Platz zum alles, du musst einfach nicht mehr rausgehen, weißt du.
Du musst nicht mehr raus, dann geht's.
Genau.
Bevor wir den Podcast starten, eine Sache noch. Und ich weiß, es ist ein International Broadcast, ich will eure Zeit nicht verschwenden, aber ich muss darüber reden. Neues Hobby freigeschaltet, okay?
Okay.
Hast du schon mal von Warhammer 40k gehört? Okay, das sind diese, pass auf, das ist so, was diese ganz extra starke Nerdkultur dann ist. Hier, das sind diese Dinger. Das sind so,
What the hell? Ist es was zusammenbauen?
Ja, yeah, das sind so Miniaturfiguren, die du anscheinend selber zusammenbaust, selber anmalst und dann kannst du damit so Brettspiele gegen andere Nerds spielen. Ich bin da reingerutscht über...
Wie ist das denn passiert?
Ich bin da reingerutscht über YouTube-Videos, die sich mit der, da gibt es so einen ganz tiefen Backstory und Lore und sowas, da reingerutscht. Dann habe ich angefangen, die Audiobooks anzuhören bei der Reha. So, dann bin ich noch tiefer in diese Geschichte reingerutscht und habe ich gesehen, hey, die kommen demnächst mit einem Film raus dafür. Henry Cavill, der Typ, der Superman gespielt hat, macht den Film. Da habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich ziehe durch. Neues Hobby
Laber angefangen. Doch nicht.
Wenn ich hier zu Hause bin, fange ich an, diese Figuren anzumalen und mich damit zu beschäftigen und sowas. Das ist jetzt hier mein Ding hier für Text.
Okay, ich meine, ich judge nicht. Absolut nicht.
We listen, but we don't judge.
Kennst du irgendjemanden, der das auch macht?
Nee, Mann. Gut, vor 20, als ich ein Kind war, hat irgendwie einer von meinen älteren Cousins hatte so ein paar Dinger stehen.
Okay.
Aber ansonsten, ich kenne es auch nur aus den Filmen oder sowas. Ja? Oder wenn du wenn ich zum Comics kaufen irgendwie in den Store gegangen bin, habe ich die Figuren gesehen und sowas und die Jungs, die da irgendwie auf diesen Tischen dann mit da brauchst du so sechskantige, achtkantige Würfel und sowas, dann irgendwie damit spielen, aber gar nicht meine Welt, Bro. Ich bin Footballspieler, Bro. Das ist
crazy, Mann.
Nerds over here, Jocks over here. So. Ich war immer in dem Camp, aber diese Dinger, die haben sich für mich angetan, Bro. Da habe ich mir die geholt hier.
Ja, nee, ja, ich bin gespannt.
Wenn ihr euch auskennt damit, ich nehme alle Tipps, schreibt die mir auf Instagram bitte, was ich kaufen soll, was ich mir nicht kaufen soll, was ich brauche. Und dann treffen wir uns mal in Stuttgart im Park zum Warhammer zocken.
Du hast noch gar nicht angefangen, also das ist ja noch verschweißtes Ding.
Nein, das ist noch verschweißtes Ding. Ja, ich will es auch noch gar nicht aufmachen, weil du musst da schon sehr detailliert irgendwie die Dinger anmalen. Und ich glaube, da brauche ich zuerst noch die Farben dafür und so. Ich muss mir da auch ein bisschen schlau machen, wie ich das mache. Das heißt, bis jetzt stelle ich das mir einfach mal hier hinten hin, sammle das Ding und dann schauen wir mal.
Krass, okay.
Bin gespannt. Krasse Folge heute. Wir haben einen Gast, den wir euch vorstellen. Aber zuerst das Intro. Ab geht's.
Let's go. Da ist er. Wir haben einen Special Guest am Start. Siggi, was geht ab? Willkommen, mein Kleiner.
Hallo.
Es ist Folge 65 bei Game Changers Podcast. Wie Jakob erwähnt hat, wir haben eine echt geile Folge. Wir haben einen Special Guest mit am Start. Leo Neugebauer. Er ist Professional Track and Field Athlet. Und ja, eine absolute Maschine, ein absoluter Game Changer in seinem Bereich. Einfach nur, ich will ihn euch mal kurz vorstellen, was er in seiner kurzen Karriere alles schon erreicht hat. Er ist Graduate von University of Texas in Austin, hat dort zweimal National Championship gewonnen. Er hat den Bowerman Award gewonnen, was sozusagen der NCAA Heisman ist für Track and Field. Er ist Decathlete, das heißt Zehnkämpfer. Das heißt, er competed in 100 Meter im Weitsprung, im Kugelstoßen, im Hochsprung, im 400-Meter-Lauf, in den 110 Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und den 1500 Meter. Ihr seht, Alter, es ist ein Athlet vom nächsten Level. Wir freuen uns sehr, es ist eine Ehre, ihn uns bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. With further ado, here he is. Leo, Mann, herzlich willkommen bei Game Changer. Eine Riesenehre, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir, Digga?
Ach, Mensch, nee, mir geht's sehr gut, ich bin ehrlich. Also momentan ist alles am Laufen. Wir sind hier, also ich bin hier in Austin. Sehr geiles Wetter, kann mich nicht beschweren. Und Leben ist gut soweit. Viel am Trainieren, aber gehört dazu. Und ja, im Grind so ein bisschen, weißt du?
Der Grind is always real. Und erstmal, wir müssen ja erstmal kurz drüber sprechen, über den Background da hinten. Also, sieht schon nach was aus. Wir haben NCAA-Trophies, wir haben Player of the Year. Du hast den Ding gewonnen, habe ich gelesen, ne? Den Heisman auf Track and Field, ne?
Genau, das ist der, der ganz oben steht, der Bowerman Award.
Der ganz oben.
Yeah. Der ganz coole. Der sieht schon geil aus, gell? Und ja, der wiegt auch ordentlich was.
Nice. Wir haben ja heute, echt, das ist ja heute ein Texas-Podcast, Mann. Alle aus Texas, Dallas, wir haben Houston am Start, wir haben Austin am Start.
I love it.
Die drei Deutschen, Alter, in Texas.
Und das Witzigste ist, als wir so den Termin gemacht haben, haben wir alle über deutsche Zeit geredet, obwohl wir alle hier in Texas sind.
Du bist auch in Texas?
Ich bin in Austin.
Oh, yeah. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, dass du gerade in Deutschland unterwegs bist oder sowas. Und deswegen habe ich immer geschrieben, so ja, so und so viel Uhr deutsche Zeit. Und dann haben wir das aber alle
alle in Central Time umgerechnet. So, okay.
Ja, genau. Zehnmal umgerechnet im Kopf.
Aber erzähl mal, was ist denn Homebase? Ist Austin wirklich Homebase für dich?
Ja. Also ich war ja hier in der Uni. Und weißt du, ich habe es einfach so gedacht. Also hier hat alles so geil funktioniert, so die ganze Zeit, als ich an der Uni war. Dann der Head Coach der sucht sich immer so ein paar Athleten aus, die hier bleiben dürfen zum Trainieren nach der Uni. Man muss einfach nur gut genug sein, man muss halt so ein Alumni sein von der Uni und man darf halt nicht Drama sein, weißt du, weil wenn du dem Kopfschmerzen bereitest, hat er gar keinen Bock auf dich. Solange ich die drei Sachen erfülle, kann ich da bleiben. Deswegen habe ich mir gedacht, es macht keinen Sinn, irgendwas zu ändern, wenn es funktioniert, weißt du? Also.
Ja. Also dann benutzt du wirklich dort noch die Facilities, du darfst mit denen trainieren, Trainingsprogramm.
Ganz genau.
Ja, erzähl mal das, Alter. Ich weiß ja, Track and Field ist ja ein bisschen anders. Hast du jemanden, hast du ein Team, hast du einen Coach, hast du Trainer oder wie auch immer? Wie läuft das ab? Erzähl und nimm uns da mal mit.
Genau. Genau, also ich habe ein paar verschiedene Coaches, also ich habe einen Strength and Conditioning Coach, der macht so ganze Kraftzeug mit mir und dann habe ich auf dem Track zwei Coaches, mit denen ich hauptsächlich arbeite und genau, wir alle haben so einen Plan zusammen, was wir machen. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat von so der Uni zu dem professionellen Leben, außer dass ich halt keine Uni mehr habe, ist zum Beispiel, dass ich halt keinen Zugang mehr zu dem so Medicine-Stuff habe, weißt du? Also Massagen, Doktor und alles Mögliche muss ich so ein bisschen selbst um mich kümmern. Aber da gewöhnt man sich auch dran, weißt du? Also das ist so das kleinste Problem, würde ich sagen. Ja. Und man hat dann auch...
Kann ja auch ein Vor- und Nachteil sein.
Ja, genau.
Also ich selber mehr spezialisieren und kannst sagen, hey, ich will mit dem Massagetyp arbeiten, mit dem Doktor hier drüben. Davor du kriegst alles von der Uni ein bisschen vorgeschrieben.
Ja. Und dann manchmal bist du bei Leuten, die du nicht mal so mochtest, weißt du? Wir haben so ein paar verschiedene Leute, okay? Wir haben zwei Leute. Die eine, die ist ein bisschen älter und sowas und die war so, so eine Masseuse bevor, die dann zu uns ist als Trainer. Und die nimmt sich so viel Mühe, vor allem wenn es so ums Needling und sowas geht, weißt du? Die schaut so, okay, wo ist der Muskel, wo muss es rein und sowas. Da haben wir noch einen Kollegen, Junge, den juckt es gar nichts. Der haut die Dinger einfach rein. Junge. Weißt du, da muss man halt immer so schön schauen, wer gerade frei ist und ob du da echt zu dem hin möchtest oder nicht. Und
Nimm uns doch mal in so ein Day-to-Day. Wie schaut das denn aus? Wofür trainiert, wie schaut denn so ein Jahr für einen Track-Athlet aus? Vor allem für dich. Du machst, wie nennt man Decathlet auf Deutsch?
Zehnkampf.
Einfach der Zehnkampf, ne?
Genau.
Decathlon, genau. Was halt in dem Sinne auch ein krasses Event. Ich bin selber ein riesen Track and Field Fan. Meine Frau ist war Track Athletin im College. Die ist
was hat 100, sie gemacht?
100, 400 Hurdles war ihr.
Und wo?
Wyoming, Small School. Aber trotzdem, sie hat auf einem okayen Level. Sie hat sie hat immer dreimal hintereinander hat sie ihre Conference gewonnen und dann war sie bei UT für, wie heißt das, der Texas Relays?
Für
Half National oder wie auch, und dann gehst du nach Eugene danach, ne?
Für
National Championship, genau. Also ihr Riesentrack-Fan, einfach dadurch, durch sie geworden. Mhm. Und der Zehnkampf ist halt ein absolut crazy Event, weil du musst, Leute, müsst überlegen, 10 Events und du musst einfach in allem gut. Du musst einfach...
Und du kannst keine Schwächen haben.
Durch das Feld hinweg musst du einfach ein kranker Athlet sein. Also du bist in allem gut, weißt du, was einfach ein Next Level ist. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich mit der Frage hin wollte, aber einfach, wie trainiert man dafür? Wie kommt man denn, du hast ja nicht mal genug Zeit in einem Tag, dass du für alle 10 Events trainieren kannst.
Ja, das ist so ein bisschen, da muss man so das Ganze balancen. Man muss halt, das ist halt auch alles Erfahrung, weißt du, ich mache es jetzt schon so lange, dass ich weiß, was ich mehr trainieren muss, was ich weniger trainieren muss.
Okay.
Und ich würde sagen, generell...
Nimm uns mal das so eine Woche mit durch.
Genau, also generell ist es einfach hart. Jeden Tag mache ich so ungefähr 2 Disziplinen, so kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ein bisschen Sprinttraining, dass du alles ein bisschen umfasst und sowas. Aber ich bin ehrlich, es ist sehr, sehr viel Training und auch sehr, für mich persönlich, ich bin ja auch ziemlich groß und schwer für einen Zehnkämpfer. Und dann, weil ich halt so viel Muskelmasse auch habe oder einfach generell Masse, muss ich mich halt mehr um meinen Körper auch kümmern, weißt du? Deswegen, ich weiß, dass ich viel mehr Zeit in so Recovery und sowas setze als viele, viele andere Athleten, weißt du?
Und lass mal kurz klarstellen. Du bist 6'7", das sind fast 2 Meter.
Ja, das sind über 2 Meter plus.
Digga. Ja, genau, ja. Genau.
Und 225, das heißt, 10
Kilo? 100, also 100 Kilo, was wiegst du?
100, gerade so 108 Kilo, genau. Das sind, glaube ich, ungefähr knapp unter 2,45.
Da stellt sich mir die Frage, warum bist du kein All-Pro-Tight-End?
Ich bin ehrlich. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Und glaub mir, das Football-Team jeden Tag, jede Season, hey Leo, you might have it out. Aber I don't know, not this season. Maybe next season.
Nein, absolut.
Nee, aber ich bin ehrlich, ich würde das echt gerne machen, aber ich meine, ich finde, Leichtathletik hat halt bei mir vor allem jetzt im letzten Jahr richtig nochmal reingeschlagen und macht mir auch richtig Bock, muss ich sagen. Und ich finde, es ist auch so ein sehr uniker Way für so einen Athleten, weißt du, sowas zu machen. Vor allem halt Zehnkampf machen zu können und dann nebenher auch noch so Content machen zu können und sowas ist sehr interessant, das machen nicht viele Leute. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte zwar auch Football machen, aber ich finde den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ziemlich interessant, was man da so machen kann. Und ich bin ehrlich, ich habe Respekt vor Teamsportarten, einfach nur weil, Junge, ich bin alleine, weißt du, auf dem Track, wenn ich zum Beispiel nicht Party machen gehe und richtig gut esse und sowas, dann weiß ich, okay, ich bin ready. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Team bin, gell, und dann, ich habe mich perfekt vorbereitet, meine ganzen Teammates waren letzte Nacht irgendwo Party machen. Ich denke mir so, what the fuck? Weißt du, und meine Zukunft hängt daran, weißt du, was die machen.
Das ist real, Mann.
Oder? Ist doch so.
Du kannst natürlich nur dein eigenes, du control the controllable, deine eigene Performance, du weißt nie, was deine Teammates machen, aber hey.
Lass doch vielleicht mir, da die
Anxiety ist so viel krasser. Ich denke ganz kurz, die Anxiety, wenn du alleine auf dich gestellt bist, all eyes on you, da kann dich keiner irgendwie
rausnehmen. Kann mich retten.
Weißt du, beim Football ist so, genau, wenn du beim Football ist, wenn du verkackst, hey, vielleicht ist dein Teammate, der dein Back hat, so.
Nicht
on track, Alter, wenn du
verkackst. Coach sendet dich einfach da raus, sagt, hey, good luck, I'm in the stands. I'm watching.
Wenn du dich blamierst, dann bleibst du am Ende an dir hängen. Dann bist du
ganz
alleine
draußen.
Wollen wir vielleicht ein bisschen in the beginning anfangen?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das in Deutschland. Ihr seid ja beide Studis, ne?
Studi, ja. Warte, du bist von Stuttgart, Jakob?
Stuttgarter hier.
Geil.
Und ja, klar. Ganz kurz, wir müssen auch natürlich Afrika einmal repräsentieren, weil das habe ich gelesen. Kamerun, ne? Dein Dad?
Ganz genau.
Niger hier. Das ist das Afrikanische mit dem Deutschen. Wenn du das mixt,
Das ist eine chemische Reaktion passiert dann, gell?
Da passiert was, Mann.
Ich weiß auch nicht. Das ist verrückt. Das ist irre, Mann. Nee, aber ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist echt in den Genen von Afrika. Ist irgendwas drin, Leute einfach, also physikalisch einfach so ein bisschen so einen Edge gibt, weißt du? Ich weiß zum Beispiel, mein Dad, der hat 20 Jahre nicht mal irgendwas trainiert, nichts gemacht und der war schon immer richtig buff, richtig, weißt du, hier hatte Chest, Arme und sowas, hat nie was gemacht. Wenn ich es meinen Kumpels gesagt habe, die haben gesagt, there is no fucking way. Da habe ich gesagt, doch, der macht nichts.
Mein Dad, Alter, ich meine, der ist Ende 60, Alter. Erstmal schaut er aus, als wäre er 50 und dann halt immer noch gebaut.
Hey, black don't crack, right?
Black don't crack. Aber bist du nicht der Key, wenn du diese afrikanischen Gene zusammen mit der deutschen Arbeitsmentalität kombinierst, hast du, schau dich um in diesem Podcast hier gerade.
Ganz genau.
Leo, woher kommt deine Größe?
Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist auch in der chemischen Reaktion irgendwie mal passiert. Keine Ahnung, meine Mutter ist nicht groß, mein Vater ist nicht groß. Ich weiß nicht. Und auch selbst meine Oma und Opa, niemand ist wirklich groß. Also ich bin einfach nur lucky geworden, glaube ich.
Ist auch, ich meine, bei uns ist es ähnlich. Meine Mom ist 5'7", mein Dad ist 5'11". ich und meine Brüder, ich meine, wir sind nicht auf deinem Level, aber wir sind alle 6'3".
Wow, und wo alle Brüder. Beispiel,
da kommt auch so außen, alle vier von uns, selbe, alle gebaut, crazy.
Ja.
So copy and paste.
Geil.
Einfach viermal.
Ich weiß auch nicht, manchmal habe ich so echt das Gefühl, dass ich so ein bisschen lucky geworden bin, weißt du, mit so den ganzen verschiedenen Faktoren, weißt du. Und ich finde auch, das gehört auch zum, also das gibt ja auch mehr Selbstvertrauen, wenn du zum Beispiel irgendwo jetzt, wenn ich Leichtathletik mache und sage, hey, schau mal, ich fühle mich, als ob ich jetzt irgendwie hier so lucky geworden bin mit meinem Körper, lass mal zeigen, was ich drauf habe, so, weißt du. Und das gibt dir dann mental fast nochmal so ein Edge, weißt du, was ich meine?
Ja,
und das ist, was ich manchmal so ein bisschen benutze, so selbst, ja genau, so ein bisschen so positives Selbstreden, weißt du.
Ja, du musst ja auch, du towerst ja wahrscheinlich auch über die Competition, ne? Also
ich bin ehrlich.
10 Kämpfer.
Ich bin ehrlich, im Zehnkampf gibt es sehr viele große Leute. Also es ist insane. Zum Beispiel, eigentlich, man kennt ja Sprinter als richtig gut gebaute Athleten und sowas, gell? Es war 2023 in Budapest. Weißt du, nach einem Zehnkampf, wir machen da so viele Wettkämpfe, wir sind alle so aufgepumpt, als wärst du so 2 Tage lang im Gym und machst nur Sport die ganze Zeit, weißt du? Wir sind alle aufgepumpt und stehen da so vorm 1500er, was der letzte Event ist, also letzte Disziplin, ja. Und wir stehen da alle so hintereinander, weißt du, ist so alle in einer Reihe. Und wir sind alle, vor allem so die Top, sagen wir mal, 6, 7 Leute, waren alle Minimum irgendwie so 1,95 bis halt 2 Meter 1, 2 Meter 2, irgendwie sowas. Wir sind alle riesig und haben auch gut Muskeln, weißt du. Und wir standen da so wie Gladiatoren, die gleich da rauslaufen, weißt du. Auf einmal kommen die Sprinter, die laufen so next to us, die haben so hochgeschaut und sagen so, what the fuck is going on here? Die Sprinter denken ja normalerweise so, oh yeah, wir sind es, weißt du, wir sind die richtigen Athleten. Ist so, what the fuck is going on here? Wir stehen alles.
Alles cool, Mann.
Das war geil, das war geil.
Bro. Aber Zehnkampf, lass doch dabei bleiben, Mann. Wie bist du beim Zehnkampf gelandet? Wie hat deine Track and Field Journey angefangen? Ich meine, Mark hat es gemeint, wir sind beide aus Stuttgart. In der Gegend, Umgebung aufgewachsen. In Deutschland als Kind ist Fußball natürlich die Eins. Ich war auch mal eine kurze Zeit lang bei der Leichtathletik, aber es war irgendein Kreisliga-Verein oder sowas. Das hat mich damals nicht so gecatcht. Du bist ja clearly dabei geblieben. Wie ist das Ganze passiert? Wie bist du da in den Zehnkampf reingekommen?
Hast du damals bei den Scorpions gespielt?
Ja.
Okay. Weil ich weiß, die Scorpions waren so das einzige Football-Team bei uns in der Gegend, gell?
Ja, freut mich, dass du es sagst. Es gibt noch ein paar andere, aber wir sind auf jeden Fall das Nummer-1-Team gewesen.
Ja. Aber gab es damals die anderen auch schon?
Aber wie gesagt, die waren nicht so präsent.
Ja, also, die waren
gerade als wir Kids waren, waren die Scorpions so das Nummer-1-Team in der Umgebung, was gut angeht.
Und auch Fun Fact, ich habe auch mal ein paar Trainings mit den Scorpions gemacht, aber so damals, als ich noch jünger war, im Flag Football damals, weißt du? Ja, so fängt man ja da an, gell?
Ja. Weißt du, welche Jahre das waren, zufälligerweise?
Oh mein Gott, was war das denn? Oh je, gar keine Ahnung.
Was für ein Jahrgang bist du?
Ich bin 2000, also jetzt 25 geworden.
Mal, das ist six years later. Ja, da war ich vielleicht schon, das war vielleicht mein letztes Jugendjahr dann schon.
Wo ja, du, ich weiß auch nicht.
Was warst. Ja, ist krass. Aber schau mal, Marc, das ist wieder ein Moment, da hat der deutsche Football einen krassen Athleten gefummelt. Ja, hätten wir ihn damals
da musst du alles reinstecken, alle Ressourcen, die du hast, Alter, let's go, Leon, NIL, alles, was du brauchst, Alter.
Ja. Ich weiß noch, damals haben sie immer so gesagt, Leo, deine Route ist einfach gerade so schnell wie möglich. Ich bin einfach an allen vorbeigerannt.
Ja. Hattest du damals die Größe auch schon?
Ja, ich war immer überdurchschnittlich groß.
Ah ja. Das ist auf jeden Fall ein big loss für die. Aber,
Naja. Zum Leichtathletik. Also, ich bin, als ich 6 war, habe ich mit dem Leichtathletik angefangen, einfach nur, weil es so die einzige... Oder Fußball und Leichtathletik waren in unserem kleinen Dorf. Ich wohne da bei Stuttgart beim Flughafen. Das waren so die einzigen Sportarten, die es da gab.
Filderstadt oder mehr so Pliningen?
Mehr Filderstadt. Kennst du Stetten?
Ja, klar kenn ich Stetten. Digga, ich bin aus
Stetten. Ja, in Stetten.
What?
Bro. Warte, du bist von wo?
Plattenhardt.
Nee, oder?
Ja, Mann.
Echt jetzt?
2 Bushaltestellen weiter. Ja.
Ach, krass.
Junge, ich fahr immer nach Plattenhardt, um Döner zu holen. Die haben den besten Döner in der Nähe.
Bilderkebab, Mann. Bilderkebab für die 1.
Ja, ganz genau. Ah, okay.
Kleine Welt, Mann, kleine Welt. Ja,
geil.
Ja. Aber Städten gibt es nur. Es gibt Fußballmannschaft, es gibt Leichtathletik-Team.
Genau. Ganz genau. Und dann habe ich mit 5 habe ich Fußball angefangen, mit 6 dann Leichtathletik und dann habe ich quasi beides gleichzeitig gemacht für 10 Jahre oder sowas. Und dann musste ich mich entscheiden, weil es zu viel Training war, wenn ich beides mache. Und genau, dann habe ich einfach mich für Leichtathletik entschieden, einfach nur, weil ich hatte da richtig gute Kumpels und lief auch ziemlich gut. Fußball war auch gut, aber ich glaube, Leichtathletik war noch ein kleines bisschen besser. Und genau, da habe ich da einfach weiterhin mitgemacht und war definitiv die richtige Entscheidung für mich.
Was war damals so deine Lieblingsevents, wo du gesagt hast, boah, ich steche hier wirklich raus, ich habe vielleicht Talent?
Alles außer 1500 Meter, Junge.
Also Speed Junge. Hattest du schon naturell. Das.
Die Sache ist, ich bin einfach, das ist zu viel Masse, um so schnell, so Ausdauerzeugs zu machen, weißt okay. du? Es, brauchst du mir es macht einfach keinen Spaß. Ich kann mich schon irgendwie so über die Bahn noch ziehen, aber weißt du, das ist ja. So, Junge, macht gar keinen Bock.
Aber das heißt,
aber ich bin ehrlich. Sprints ich bin ehrlich, sowas was
war immer gut.
Nochmal?
Sprints, also Sprinten, die ja. ganzen Sachen waren immer schon dabei.
Ja, aber ich bin ehrlich, ich finde den 1500er aber auch gut, einfach nur, weil wenn man noch sowas richtig Hartes am Ende macht, dann fühlt man sich danach nochmal besser, weil man dann richtig ausgepowert ist und dann ist man so richtig so, wow, ich habe was geschafft, weißt du? Statt einfach nur so, sagen wir mal, also es ist auch nichts gegen Leute, die nur eine Disziplin machen, aber ich finde, das wäre manchmal ein bisschen langweilig, weißt du? Sag mal, ich bin Weitspringer oder sowas.
Talk your shit, ja.
Nee, ich bin Weitspringer, dann springst du 3-mal und dann warst es. Oder 3 oder 6-mal. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt zu einer internationalen Meisterschaft gehst, oder zur Weltmeisterschaft oder Olympia. Sag mal, du bist ein Sprinter, du gehst da einmal raus, rennst einmal, versuchst so schnell wie möglich zu rennen, 10 Sekunden, auf einmal hast du es nicht in die nächste Runde geschafft und das war deine Olympic Experience, weißt du?
Das ist crazy, Alter, ja. Wenn du es mir vorstellst. Dann die letzten 4 Jahre, du hast dafür trainiert und boom, du hast nicht in die Qualifikationsrunde geschafft.
Ja, und es ist nicht unbedingt, weil du langsam gelaufen bist, es ist einfach nur, weil die anderen so scheiße schnell sind, weißt du? Deswegen, es muss gar nicht mal an dir liegen, weißt du? Aber dann warst du da 10 Sekunden draußen, war vielleicht eine geile Experience, aber wenn du im Zehnkampf als letztes da noch reingekommen bist, du hast gar keine Chance, irgendwie top irgendwas zu werden, aber du bist trotzdem 2 komplette Tage da draußen und bist in dem Stadion, genießt das Stadion, die Olympic Experience und so, alle cheeren und sowas und das ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl, als dann nur einmal kurz 10 Sekunden da draußen zu sein, weißt du?
Das ist real. Ich finde, also Zehnkampf ist schon ja auch ein bisschen mehr so am Herz von dieser olympischen Idee. War nicht Zehnkampf auch irgendwie, was die früher damals bei den Griechen irgendwie gemacht hatten, dass du irgendwie so immer mehrere Disziplinen hast,
nicht nur eine. Das ist ja so ein bisschen das, wer ist der beste Athlet, weißt du? Und da muss man halt, okay, wir machen die Variety von Disziplinen und dann schauen wir mal, wer da am Ende gewinnt. Und deswegen sagt man ja auch immer so König der Disziplin, weißt du, einfach nur, oder ja, irgendwie sowas, einfach nur, weil man halt quasi alles machen muss, man muss sehr versatile sein, weißt du. Also mir persönlich macht es auch einfach mega Spaß, da so lang draußen sein, es sind so Höhen, Tiefen, einfach weiterzumachen und sowas und es hat, man lernt da sehr viel durch, weißt du.
Wie früh hast du dann wirklich mit angefangen im Zehnkampf zu competen? War das von vornherein bei deiner Leichtathletik-Career so oder hat sich das dann irgendwann in der Jugend irgendwie rauskristallisiert?
Also, wie war es? Also im Leichtathletik ist es ja so, man fängt an und dann macht man so Kinder-Leichtathletik, weißt du? Dann macht man so ein bisschen Rennen, ein bisschen hier Spiele spielen und sowas und dann im Wettkampf, wenn man noch so jung ist, da macht man nur Sprint, Weitsprung und Ballwurf oder sowas. Und dann kommen da langsam mehr Disziplinen dazu. Dann macht man 5-Kampf, dann kommt halt noch irgendwie Hochsprung dazu oder sowas. Und dann geht man in 7-Kampf, dann 9-Kampf, dann 10-Kampf. Wenn man, glaube ab U18 ist, glaube 10-Kampf. Also wenn man so 16 wird oder sowas, weißt du?
Ja.
Genau.
Crazy. Und da bist du dann, also da bist du sozusagen durchgegangen durch die deutsche Schule, durch die deutsche Vereins, Leichtathletik-Vereins-Career. Hast nebenher deine Schule gemacht in Deutschland, I'm assuming. Und wo kam diese Idee zustande, dass du sagst, hey, ich mache Leichtathletik in den USA weiter? Weil das ist ja auch nicht, würde ich sagen, mal der typische Weg. Ich fand, du warst der erste deutsche Scholarship-Athlet, den ich gesehen habe, wirklich, liegt vielleicht aber auch daran, dass du halt gut in Social Media bist, weil ich habe super gesehen, ich so, hey, hold on, who's this guy? Und ja, normalerweise kannte ich das von Leichtathletik eher, dass man halt irgendwie in Deutschland im Verein competet und versucht nach Olympia zu gehen und sowas. Wie kam dieser Weg dann zustande?
Also, damals war es so, ich habe von einem Kumpel gehört, dass der in die USA geht und dann habe ich gedacht, okay, das hört sich sehr interessant an, aber keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich habe davon noch nie gehört. Ja. So Scholarship oder so NCAA, was ist denn die NCAA? Keine Ahnung, was das ist, gell? Und dann habe ich so mal geschaut, was es so ist, ein bisschen reingeschaut, so, oh, hört sich interessant an, ein paar Coaches geredet und dann, die Sache ist, was ich persönlich denke, jeder sollte mal ein Visit machen. Die Visits sind gratis, die Unis zahlen für alles, es ist wie ein gratis Trip in die USA und die zahlen dir, die nehmen dich aus zu den besten Restaurants, zeigen dir die Uni, selbst wenn du da nicht hingehen möchtest, es ist gratis, Junge, mach das doch, weißt du? Ja. Wenn ich so mit jemandem rede, so, ach, ich habe keinen Bock auf USA-Uni, ich sage so, Junge, das ist ein free Trip, nimm das doch.
Die Coaches sind, haben die dich eingeladen, nur based auf die haben deine Nummern gesehen und sagt, ja, den Jungen,
den brauchen wir. Im Leichtathletik ist es ja ziemlich einfach, weil du da die Nummern sehen kannst. Okay, der macht die und die Punktzahl, der springt so weit, das brauchen wir hier, Punkt, weißt du? Ist ja nicht so schwer wie jetzt zum Fußball, Football oder irgendwie so, wo man sagt, der hat coole Moves, aber ich weiß nicht genau. Klar. Und genau, also ich war da schon ziemlich gut, dass eigentlich alle möglichen Unis mich wollten. Und deswegen, weißt du, gratis Trip und die Unis zeigen dich rum. Junge, natürlich macht man das.
Gib uns mal die Liste von den Top-Schulen, die dich wollten. Weil wer sind denn so die Top-Track-Schools hier in den States? Ich weiß es gar nicht.
Also die Sache ist, ich konnte zu jeder Uni gehen zu der Zeit. Weißt du, also alle haben mich angeschrieben. Ja. Die Sache ist weißt du, wenn du ein Scorer bist bei NCAAs, will dich jede Uni, period, und gibt dir ein Full-Scholarship. Also quasi, wenn du so Top 8 in der USA sein kannst in irgendeiner Disziplin, weißt du? Und das war easy für mich. Mein schlechtestes war Top 4, weißt du? Deswegen, unimäßig konnte ich mir was auch immer aussuchen und damals habe ich auch so ein bisschen danach geschaut, ich wollte so Engineering machen, weißt du? Okay. Deswegen habe ich auch nach den besten Engineering Schools geschaut, weil ich nicht genau wusste, wie das alles hier funktioniert. Dann habe ich mir Iowa, Minnesota und Texas angeschaut. Also so in hindsight, Iowa, Minnesota, I don't know what I was thinking. I
didn't know anything about school. Schlechtes Wetter beim Food Truck.
Junge, ich bin ehrlich, ich hatte null Ahnung, weißt du?
Du willst West Coast Schools oder Southern Schools. Das ist so.
Ja, genau. Oder so, selbst andere richtig geile Schulen, so Oregon, USC, was weiß ich, wollten alle selbst, mein Engineering-Programm ist nicht so krass. Junge, ich hab doch nicht scheiße.
Hey, you're here to play track, not to play school.
Ganz genau. Ganz genau so. Aber die Sache ist die, ich bin froh, dass es so war, weil Texas die einzige viable University war von den dreien, weißt du?
Ja.
Und genau, dann habe ich mich einfach ziemlich einfach für die Uni entschieden.
Ganz kurz, ist im Track NIL eine Geschichte?
Ja, also jetzt seit auch so ein paar Jahren, genau. Ja. Aber das, Junge, ich bin ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, das NIL-Zeug ruiniert den Sport. Weil auf einmal geht es nur um Kohle. Weißt du, damals war es noch so, Developing Athletes, wo kann ich der beste Athlet werden? Wo können wir eine Championship holen und sowas? Junge, jetzt ist es eigentlich schon fast schlimmer als weißt du, die Sache ist, die Athleten werden sehr arrogant, sagen so, hey, gib mir bla 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 Millionen, ich gehe zu denen oder zu denen, bla, weißt du, das ist so
krass, Mann.
Krass,
das ist
einfach,
eine krass,
weißt du?
Krass, mature Einstellung, weil das sehr, sehr wahr ist und wir haben oft schon drüber geredet, das ist einfach so, das ist wirklich Professional Sport, aber unregulated, weißt du, wo einfach die Athleten, du gibst denen so viel Power einfach dadurch.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Alter, da ist einfach diese harte Arbeit, dieses wirklich so, hey, diesen, wir wollen hier wirklich was erreichen und was aufbauen. Du gibst mir, was ich will, oder ich gehe zu einer anderen Schule.
Wenn du eine Mannschaft hast mit ein paar guten Leuten, musst du ja auch überlegen, es ist schwer, dann diese Mannschaft zusammenzuhalten. Sagen wir mal, wir sind Texas, wir haben ein gutes Jahr, jeder macht gute Nummern.
Ja.
Die Jungs bauen sich natürlich auch um, hey, gib mir ein Race.
Auf einmal sagt Auburn, hey, zu irgendeinem random Spieler, hey, wir geben dir doppelt so viel, wie die dir geben. Und dann auf einmal, boom, ist er weg, weißt du.
Aber kannst du natürlich auch dem Athleten nicht vorwerfen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Alter, ein junger Mann, Alter, du hattest noch nie in deinem Leben Geld. Und dann auf einmal ist doppelt so viel. Klar, kannst du natürlich auch nicht Nein sagen, weißt du.
Ja, auf keinen Fall. Junge, einmal habe ich so gesehen, so Demands von so einem Athleten, so, weißt du, was der wollte? Natürlich krank viel Kohle. Ja. Dann der wollte einen Private Chauffeur haben, dann einen Private Chauffeur für seine ganze Familie, der wollte, Junge, der wollte all die Sachen, ich so, what the fuck? Das ist wie der Präsident, weißt du, mit so Eskorte und all that shit, weißt du? Ich dachte so, what the fuck is this?
Was,
das ist insane.
Wie reagieren die Schulen da drauf? Was sagen die?
Bro, dann? Ich habe keine Ahnung, weißt du, ich habe gar keine Ahnung.
Ist.
Also ich, vor allem im Football, das ist halt hauptsächlich im Football-Space, so, weißt du, das ist die halt, da ist ja die ganze krasse Kohle, weißt du, wenn du NIL zeugst. Nee, weißt du, damals war es halt so, die, weißt du, zum Beispiel, wenn eine Schule so ein gutes Programm hat, gute Coaches haben, dann wollte man dahin, weil man da eine richtig gute Chance hat, Championship zu holen, dann gedraftet zu werden, was weiß ich. Jetzt ist es echt nur Kohle und dann gehen sie zu random Schools und dann werden sie nicht so gut, wie sie sein könnten und dann, ach.
Genau.
Und plus, mit dem NIL-Zeug ist es ja erst ganz, ganz neu, weißt du, und das ganz große Problem damit ist, dass es da immer so Loopholes gibt, wenn irgendwas neu ist, weißt du? Auf einmal kommt so ein random Donor, der halt zu irgendeiner Uni gegangen ist. Sagen wir mal, der random Donor ist zu Florida gegangen. Der hat so gesagt, hey, ich habe hier 10 Millionen, lass einen NIL-Deal machen mit einem Athleten, weißt du? Und dann NIL-Deal, offiziell heißt es nur, dass du als Athlet was geben musst. Zum Beispiel, du postest was auf Social Media, was weiß ich. Das ist ja eigentlich, was es sein soll. Aber dann sagen sie halt, okay, hier, unser NIL-Deal, weißt du, man darf die ja nicht offiziell bezahlen, aber die sagen so, hey, lass ein NIL-Deal machen, du gibst uns einfach so ein Autogramm, wir geben dir 10 Millionen, weißt du, was eigentlich quasi einfach nur die Athleten bezahlen ist, weißt du? Und dann, weißt du, und dann ist es auch so, die, die die größten Donors haben, bekommen halt die ganzen Athleten und dann ist es auch nicht mehr fair eigentlich, weißt du? Und dann, was ist denn der Sport geworden? Einfach nur Donors zu finden, um ein gutes Team zu haben, wer auch immer als, das meiste Geld hat, gewinnt halt, weißt du, Junge, macht gar keinen Sinn.
War das zu deiner Zeit schon so, war NIL schon aktiv, als du bei Texas angekommen bist?
Damals hat es erst so angefangen als, okay, man kann so ein bisschen was nebenher verdienen und sowas, weißt du, aber es hatte noch nicht so einen krassen Impact, dass alle Leute einfach hin und her switchen wollten zwischen Unis. Und damals war es auch viel härter zu switchen, da gab es so ein Transfer-Portal und dann musstest du vielleicht so ein Jahr aussetzen und da gab es ganz strenge Richtlinien und sowas und du durftest nur maximal einmal transferen oder so. Heutzutage, nach jeder Saison, boom, sind Leute im Transferportal, boom, wieder drin. Die gehen jetzt zu 4, 5 Schools und sowas. Insane, weißt du? Und da wundern sie sich, warum das nichts wird. Man muss ja richtig so in so ein Programm sich so ein, man sagt ja so einkaufen, weißt du, so in das Programm so rein investieren. Und dann, erstes Jahr, vielleicht ist es nicht so gut, aber dann, okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Zweiten Jahr ein bisschen besser und genauso war es bei mir auch, wenn ich von Texas weg wäre, dann muss man sich an ganz normale, ganz neues Programm und alles gewöhnen, Junge.
Ja. Wie war deine Eingewöhnung in Texas allgemein? Ich meine, du bist aus Stuttgart, jetzt weiß ich wirklich exactly, von wo du bist. Aus Städten ist natürlich nochmal ein großer Unterschied nach Austin, Texas. Hattest du da einen Kulturschock? Konntest du dich da direkt einlegen? Wie sind so deine ersten Monate, deine erste Season in Texas gelaufen?
Ja, also ich habe es direkt von Anfang an hier gemocht in Amerika, weil ich bin ja auch so generell ein offener Mensch und liebst du mit Leuten zu reden, hatte sehr gute Leute hier als Teammates, weißt du, und also ich habe es definitiv direkt gemocht, ich liebe das Wetter, also ich mag einfach die Hitze, weißt du, ich liebe das und genau, also das Einzige, wo ich mich ein bisschen dran gewöhnen musste, war einfach, wie die Saison ist als NCAA-Athlet, weil es ist ja ganz anders wie in Deutschland. Deswegen, die erste Saison war sehr, also nicht schlimm, aber nicht, gar nicht gut für mich, weißt du. Und dann wurde es immer besser, weil wir uns dran gewöhnt haben, Sachen geändert haben, bis es dann halt echt sehr gut war am Ende, weißt du.
Cool.
Erzähl mal.
Wie sieht denn so eine Saison aus? Weil wir waren in unserer Football-Bubble, in unserer College-Zeit. Ja. Mark hat vielleicht ein bisschen was vom Track mitbekommen. Aber wann, also in welchem Teil vom Jahr bist du in Texas angekommen? Wie schnell ging es ins Competen? Und wie läuft eure Saison am College ab?
Also, wir fangen schon im Dezember quasi an, so ein paar Indoor-Wettkämpfe zu machen. Indoor geht so vom Dezember bis März und dann direkt danach, also wirklich direkt danach, fängt die Outdoor-Saison an und die geht dann bis Mitte Juni. Und also ist schon eine sehr lange Saison. Plus, wenn du dann international auch mitmachst, dieses Jahr zum Beispiel, oder Paris letztes Jahr war im August und das war dann so ein bisschen das Ende von der Saison. Ich hatte dann noch einen Wettkampf im September und dieses Jahr ist es Ende September der Wettkampf. Also ist noch mal länger. Und genau, deswegen muss man da einfach nur schauen, dass man nicht zu viel, also erstmal nicht zu früh peakt. Weißt du, du willst ja gegen Sommer peaken. Dann nicht zu viele Wettkämpfe machen, ansonsten ist dein Körper einfach kaputt und kann nicht mehr. Und da musst du halt alles immer schön balancen, schauen, was für dich funktioniert, wie viel Recovery musst du machen und sowas. Und dann kann auf das alles ausbalancieren, weißt du?
Krass. Erzähl aber mal ganz kurz, wie ist es, du sagst, erste Saison war nicht optimal, du musstest dich eingewöhnen. Ab wann hast du gemerkt, okay, ich bin angekommen, ich habe mich dran gewöhnt, jetzt bin ich, wo ich sein soll? Und wann ist dieses ganze internationale Ding passiert, dass du gemerkt hast, hey, erstmal, ich kann international auf einem sehr hohen Niveau mithalten? Und wie ist das alles passiert? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
Also das war alles so gradual, also alles nice and slowly. Man kann halt nicht von 0 auf 100 gehen, weißt du? Also erste Saison war gar nicht gut. Indo-NCAA bin ich über die Hürden gefallen. Ich war da eigentlich easy Top 3, aber dann war es gar nichts geworden. Dann Outdoor habe ich viel zu viele Wettkämpfe gemacht und wurde da Vierter. Und davon habe ich schon gelernt, habe weniger Wettkämpfe das nächste Jahr gemacht. Dann habe ich mich da das erste Mal für die, also 2022, in meinem Sophomore Year, das erste Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert und wurde dann bei der WM Zehnter, was halt schon richtig geil für mich war. Erste Mal, weißt du, Weltmeisterschaft und sowas. Dann 2023 war dann das Jahr, wo ich mich direkt für Olympia schon qualifiziert hatte, in meinem Junior Year.
Wow.
Und dann bei dem Nationals Meet dann nochmal den deutschen Rekord und alles gebrochen habe, wo ich dann Nummer 1 in der Welt war, going into the World Championships. Und da war es dann, wo ich richtig realisiert habe, wow, ich bin echt ganz
oben
mit dabei.
Ja.
Shit, und nice. Genau, dann wurde ich da bei der WM Fünfter, habe auch sehr viel gelernt, so international einfach zum Competen. Und dann das nächste Jahr, meinem Senior Year, habe ich dann auch Nationals gewonnen, beide Indoor und Outdoor. Und Outdoor habe ich dann nochmal einen neuen deutschen Rekord gemacht, also nochmal ein bisschen besser. Und dann war da Olympia. Und genau, da wurde ich bei Olympia Zweiter. Und da habe ich dann so ein bisschen von der WM, wo ich Fünfter geworden bin, so ein bisschen gelernt und sowas, ein paar Sachen implementiert und hat funktioniert. Und genau, so war so ein bisschen mein Weg during College. Und es war alles so langsam, jedes Jahr so ein bisschen besser dazulernen, ja. Weißt du?
Ja, jede incremental change sozusagen. Ja. Du hast jedes Jahr ein bisschen aufgebaut auf das Jahr vorher, von den Sachen, die gut liefen, gelernt, die nicht so gut liefen. Was waren ein paar so Challenges, die du getroffen hast? Ich weiß nicht, sind Verletzungen im Track and Field Bereichen ein Thema oder ist es mehr, dass du sagst, hey, meine Challenges waren irgendwie mental oder einfach das Load Management?
Sehr gute Frage. Die Challenges, also die Sache ist die, ich habe echt Glück gehabt, auch mit so Injuries und sowas. Ich hatte da noch nie irgendwas Großes, knocking on wood. Und ganz genau. Oh, you knock too hard. Shit. und auch generell, ich würde sagen, so die größte Challenge ist einfach immer so, immer schön weiter hart dranbleiben, an sich selbst zu arbeiten, nicht irgendwie zu sich gehen lassen, weißt du, und nicht zu sagen, ist okay, wenn man so ein bisschen hier sowas macht, sondern hier immer schön streng bleiben und sowas mit sich selbst. Ich würde sagen, so das war das Härteste für mich, aber ich glaube auch, das ist was einem auch das meiste Confident gibt dann am Ende, weißt du, wenn du dann auf dem Platz stehst und dann denkst du so, okay, ja, ich bin ready, auf jeden Fall.
Ja, wenn du weißt, dass du wirklich die Preparation genailed hast,
stehst du
später anders da. Wie sieht es bei euch aus im Track and Field? Also ich will jetzt mal nicht für Marc sprechen, aber im Footballbereich, wir machen ein bisschen was nutritionmäßig, wir achten ein bisschen drauf, was wir essen, aber es ist nicht super streng. Weißt du, du machst deine Sachen, du nimmst dein Kreatin, du nimmst deine Vitamine, so, aber wenn es am Wochenende ist, gut, dann gönnst du
also vielleicht einen Donut. Du hast so viele Leute im Team, die freitagabends auch rausgehen, Party machen, Alkohol trinken an einem Sonntag und du hast am Sonntag zwei Tage später ein Spiel. Also das ist schon sehr gang und gäbe.
Zwei Tage später ist crazy.
Ja, ja.
Genau. also ich würde sagen, ich bin da ziemlich streng, aber auch, das war auch eher so Overtime, weißt du, am Anfang war es auch so, dass ich immer wieder ausgegangen bin, jetzt nicht kurz davor, aber halt schon auch during the season immer so ein paar, eineinhalb Monate oder sowas davor, vor dem Wettkampf oder so mal ausgegangen bin during the season, manchmal nicht so healthy gegessen habe, aber dann wurde es halt auch immer mehr und mehr, dass ich halt weniger ausgegangen bin, weniger schlecht gegessen habe und sowas, weißt du, und so wird man halt auch so immer besser. Und genau, aber ich weiß auch nicht, ich bin da sehr streng mit mir selbst auch, einfach nur, weil ich muss halt sehr lean bleiben, weil wenn du dir denkst, ich bin jetzt 108 Kilogramm ohne viel Fett, weißt du, wenn ich jetzt nur 2% Fett dazu bekommen, das sind halt schon ein paar Kilogramm auf einmal, weißt du? Und ja. Das ist halt nicht gut, weißt du? Und das ist dann zu viel und dann damit dann 1500 zu laufen, ist impossible. Junge, das will ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, bei dir geht es natürlich um jedes, also fast sozusagen um jedes Gramm. Also alles, was du an Gewicht dazu hast, was dir nicht irgendwie hilft, schneller zu rennen, höher zu springen oder sowas, ist natürlich sofort was deine Zeiten und deine Punktzahl nach unten zieht.
Aber ich würde sagen, auch wenn man zu lean ist, dann ist es auch gefährlich, weil man braucht so ein bisschen Fett, einfach für den Körper, dass der Körper normal funktioniert, weißt du? Weil viele Leute, ich weiß im Leichtathletik, viele Leute, die waren Junge. Es gibt Leute, die sind so lean, du siehst die ganzen Adern auf den Beinen und sowas. Ich denke so, what the fuck? Am I doing something wrong? Or like, what's going on, weißt du? Ja. Aber das sind halt die Leute, die halt sehr häufig verletzt werden, einfach nur, weil der Körper kein Fett hat, wo der dran zehren kann und dann halt an den Muskeln zerrt und weißt, es ist einfach nicht gut für den Körper.
Hast du da Nutritionist oder sowas oder sind das auch Sachen, die du selber gelernt hast, was da am besten für dich funktioniert?
Ich würde sagen, das ist so ein Mix von allem. Also ich arbeite viel auch mit Nutritionist und sowas zusammen, aber ich würde sagen, das ist auch so eine Kollektion von einfach mit Leuten reden, weißt du? Weißt du, der Coach hat hier so ein bisschen Ahnung, dann der Nutritionist und dann, weißt du, ich nehme die ganzen Informationen rein und verarbeite die selber und denk und überlege mir dann, was dann für mich das Beste ist zu machen, weißt du?
Ja, und ja, macht so, Sinn, weil du bist am Ende der draußen steht auf dem Feld.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und auch, ich finde so, ich glaube, ich mache das mit allem, auch generell, wenn es so um den Körper geht, weißt du, wenn es um Rehab-Sachen geht, da war ich schon immer so curious, hey, was kann ich da machen, wie funktioniert das und bla bla bla, weißt du, und so hat man dann so langsam so ein Repertoire an Sachen, die man dann anwenden kann, weißt du.
Ey, nice. In deiner Zeit am College in Texas, was hast du so von der College Experience gefeiert? Was hat dir getaugt? Was waren so ein paar Sachen, wo du gesagt hast, ey, das ist ein bisschen Minus, gefällt mir gar nicht?
Sehr gute Frage. Also College Experience generell habe ich krank genossen. Also einfach nur generell, Junge. College ist einfach nur, man hat so das Gefühl, man ist so Teil von so einer Familie, weißt du? Alle Longhorns sind so zusammen, alle lieben UT zu tragen, weißt du, wie so eine Uniform. UT ist sogar von all den Unis, die verkaufen bei weitem das meiste so Apparel, weißt du? Machen da, das meiste Geld von der Uni kommt vom Klamottenverkaufen und sowas, so wie heißt es? Ja, also solche Sachen verkaufen quasi, weißt du? Und da fühlt man sich so alle zusammen. Deswegen sind halt auch bei dem Stadion hier, das Stadion ist, ich glaube, da passen so irgendwie 107.000 Leute rein, 110, weißt du? Deswegen ist es halt auch immer voll, weil, weißt du, wenn du denkst, sind über 70.000 Studenten gerade an der Uni plus alle, die schon gegraduated sind, kommen dann immer rein, immer ausverkauft und sowas. Es ist echt so viel Support, so viel, weißt du, so eine Community. Und es ist echt ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Und vor allem dann auch in so einer coolen Stadt zu sein wie Austin, weißt du, da kann man, wenn man ausgehen will, auch mal richtig cool in Clubs gehen, einfach mal feiern und sowas. Und man hat hier halt quasi alles so zusammen, weißt du, eine große, coole Stadt mit gutem Wetter, viel zu tun, die Uni ist in der Stadt drin und sowas, also ist mega.
Ich stelle mir Austin sehr cool vor. Also ihr seid zwar nicht das echte UT, ich bin zum echten UT gegangen in Tennessee.
Was, Tennessee oder wo?
Ich bin zum echten UT gegangen, euer Stadion ist vielleicht ein bisschen größer, aber weißt du, das ist nicht das einzige.
Ah, okay.
Was zählt, ist wie laut ist das Stadion.
Ja, da spricht der Neid, das ist okay.
Ich bin, seitdem ich in Texas lebe, ich habe Texas schon ein bisschen adaptiert, Alter. Ich war vor 2 Jahren beim Game Day in Austin und das ist schon Next Level. Alter,
ja.
Austin, Junge, jetzt weiß, wie man Game Day aufsetzt, ey, richtig geil.
Die going above and beyond, weißt du, die haben ja diese Kanone, die immer schießen und sowas, die haben jetzt auch so...
Aber ich rede vom Tailgate. Tailgate, Alter, was da los ist auf den Straßen, Alter.
Das ist wie so ein riesen Karneval.
Alter, das Krasseste, was ich gegen... das war mein erstes SEC Event, erstes SEC Football Game ever. Irre, Mann. Weißt du, auf einem komplett anderen Level, was ich noch nie gesehen hatte. Also, ey, riesen Respekt. Also, UT ist schon nice.
Und auch generell so Tailgating, das ist ja so, dass jeder so sein eigenes Zelt hat und so für die ganze Familie und Freunde so Barbecue macht und Drinks hat und die machen da so viel, die machen Millionen nur von dem Tailgate, weißt du? Einfach nur, weil es so ein riesen Ding ist davor. 100%. Und weißt du, selbst wenn du da einfach hingehst, du kannst da gefühlt kann man da alles Mögliche gratis bekommen. Weißt du, gehst jetzt so hin, ey, ja, ganz bla bla bla, weißt du, kannst auch mit Leuten reden, die weißt ja, wie offen die hier sind, so the, ja, Southern Hospitality hier, gell?
Southern Hospitality ist auf jeden Fall
real. Yeah. Ja. Und weißt du, die sind alle so gut drauf, haben alle so, ah, ja, komm hier, du, und so, es ist schon viel los, muss ich sagen. Ja, ich habe da damals sogar mal, ja?
Ich will ganz kurz, wenn du, sorry, bring deinen Punkt zu Ende, ich würde gerne noch in Olympia einsteigen, aber bring deinen Punkt zu Ende, sorry.
Nee, ich wollte nur kurz sagen, ich habe damals auch mal so ein YouTube-Video da vom Tailgating gepostet, wo ich einfach so hin und her gegangen bin, so komplett einfach alles mal gemacht habe, so weißt du.
Alles mal ausprobiert.
Genau, genau.
Ja, ja. Bro, Marc, ich sag's dir ehrlich, viele andere Orte in den USA machen ja Barbecue. Aber wir waren ja beim Kollege hier, alter Teammate von mir, der hier um die Ecke wohnt, beim Familienbarbecue zu Hause. Brisket ist, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und yep, Texas yep. hat anderes Brisket. Mhm. Überall anders, mhm. du kriegst Ribs, kriegst du überall, du kriegst Wings überall, aber Texas Barbecue Brisket.
Mhm. Und es ist, das ist immer der Fight zwischen, es sagt immer, die sagen immer Kansas City Barbecue oder Texas Barbecue, ne?
Oh, hell no. What? That's not even a competition. What? It's
not even close.
Oh. Nee, Brisket ist so das Staple hier für Texas, weißt du?
Ja, ja.
Und die machen echt gutes
Brisket. Ja, ey, ganz ehrlich, Jungs, ihr seid immer willkommen, Digga, in bei uns im Haus, Alter. Ich ab und zu kriege ich schon ein ganz geiles Brisket hin, Alter. Ja, ja.
Okay, okay.
Yes.
Say less. Say less.
Aber okay, wir haben vorhin angesprochen, Olympiade 2024. Mhm. Du hast gesagt, 23 hast du dich dafür offiziell qualifiziert. Nehmen uns da vielleicht ein bisschen einfach in den Moment rein, wo du sagst, Alter, ich werde mein Land auf der größten Stage der Welt repräsentieren dürfen und einfach so deine Erfahrungen von Opening Ceremony und dann competen zu dürfen, halt, würde ich gern von hören.
Ja, also es hat ja angefangen 2023. Ich war ja im ganzen Leichtathletik so der erste Leichtathlet, der sich quasi für Olympia qualifiziert hat, weil der Opening oder das Qualifizierungsfenster für einen Zehnkampf früher offen war als für die anderen Disziplinen. Mhm. Und ich war halt der allererste, der halt die Standard geschafft hat, weißt du, diese A-Norm für Olympia.
Genau.
Und Junge, als ich das geschafft habe, ich war so, ich habe echt Gänsehaut bekommen. Das war das erste Mal, wo ich so wirklich so krank erschauen war, so what the, I'm actually going. Und die Sache ist, die geile Sache ist die, das war so viel Motivation, dass ich mich da qualifiziert habe und on top war das noch 1,5 Jahre vor Olympia, weißt du, da hatte ich noch so viel Zeit, um mich zu developen, weißt du. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Key, weil da, Junge, ich habe mich dann so gedacht, what the fuck, das war halt so ein, es war kein krasser Zehnkampf, es war so ein solider Zehnkampf, aber kein krasser. Und ich habe mich für Olympia qualifiziert. Da ist so viel noch im Tank, weißt du? Und genau, und dann war es ja dann das Jahr auch, wo ich dann den ersten deutschen Rekord gemacht habe. Und ja, und da ging es dann einfach nur weiter bergauf. Und das Witzige ist, ich glaube, also, ich hatte ja hier eine Freundin in Amerika, eigentlich ziemlich direkt, nachdem ich hierher kam. Ziemlich kurz bevor, like, Indonationals und dann halt auch, wo ich mich für Olympia qualifiziert habe, haben wir Schluss gemacht, oder habe ich mit ihr Schluss gemacht, weißt du?
Hey, that Olympic, the Olympic Village. Hey,
something happened in me. Weißt du? Oh mein Gott. Ich war
so, die Motivation war nochmal anders.
Ja, genau, ganz genau. Du warst so, oh, du bist frei, du bist, weißt du, kannst machen, was du willst. Okay, let's go, weißt du? Und dann, von dort an habe ich mich dann auch sehr viel auf so Self-Development konzentriert und richtig schön versucht, viel Arbeit reinzustecken und sowas. Und dann ist halt alles immer weiter bergauf gegangen, weißt du?
Alles richtig
und gemacht. Ja, genau. Und dann einfach nur weiter immer ein bisschen mehr an mir gearbeitet. Und es war echt ein cooler Weg, muss ich sagen.
Ja, auf diesem Weg zu Olympia, wie kann man sich das vorstellen? Du hast dich qualifiziert, du weißt, okay, in 1,5 Jahren geht es dann los nach Paris. Macht man sein Training da eigentlich, also machst du ein Training alleine mit deinen Leuten oder musst du dann nach Deutschland fliegen, um mit der deutschen Mannschaft zu trainieren? Also wir sind Teamsportler, wie können wir uns das vorstellen sozusagen im Vorlauf dahin?
Nee, also man trainiert quasi einfach nur weiterhin so, wie man das ganze Jahr trainiert hat, weil man ist ja echt nur alleine, weißt du, wenn man da zum Beispiel einen Wettkampf macht. Und dann hat man da so ein Pre-Camp zum Beispiel in Deutschland und das war dann zum Beispiel nur, um sich an die Zeitzone zu gewöhnen und sowas, weißt du? Und genau, und das ist so der einzige Grund, warum man so ein Pre-Camp zusammen macht und halt natürlich auch so ein bisschen mit den anderen zusammen zu sein, aber Und man trainiert hauptsächlich bereitet sich hauptsächlich alleine vor, wo auch immer man davor trainiert hat. Und genau. Und dann, das war's eigentlich.
Ja. Ja, und dann Opening Ceremony.
Alter, das muss doch Gänsehautmoment sein, oder?
Die Sache ist die, ich war nicht bei der Open Ceremony, weil Leichtathletik ja am Ende von dem ganzen Ding ist, weißt du?
Ach, dann warst du noch gar nicht da, ne? Okay.
Aber die Sache ist die, ich glaube Open Ceremony, ich habe nicht vieles Gutes gehört, um ehrlich zu sein. Die sind ja auf dieser Zane gefahren.
Genau,
dann
sind auf
die Zane gefahren. Ja, genau, dann war es sehr regnerisch. Dann gab es also diese Bomb-Threats, dass die da nur irgendwie 20% von den Leuten reingelassen haben, weißt du, weil das ja irgendwie Gefahr war oder sowas. Und dann war es irgendwie so ziemlich leer, hat sehr geregnet und sowas. Da war ich nicht so jealous, dass ich nicht dabei war. Plus, weil es am Ende war, waren wir bei der Closing Ceremony und die war dann nochmal im Stadion und das war geil. Also da bin ich froh, dass ich eher bei der Closing Ceremony dabei war als bei der Opening.
Ja, ich wollte gerade sagen, das muss schon ein Stadion sein. Also wenn ich Opening Ceremony denke ich eher so, wir laufen ins Stadion rein mit unseren Flaggen und sowas. Ja, ja, diese Boote, das ist, fand ich auch nicht
so krass. Ja, und die Sache ist die, alle Leute, die bei beiden dabei waren, haben gesagt, Junge, das ist krank, weil das Stadion war echt geil. Es war immer 100% voll, 60.000 Leute, richtig krass mit 60 oder 80.000, ich weiß gar nicht, aber richtig mit dabei, weil sie haben gejubelt und sowas. Und da haben sie gesagt, weil viele andere, ich glaube, das Leichtathletikstadion war ja das Größte, was es da gab, weißt du. Und dann, wenn man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Fechten war oder was weiß ich war, weißt du, da kennt man das Gefühl gar nicht, so ein riesen Publikum zu haben. Und die sind da bei der Closing Ceremony reingelaufen und sagen so, what the fuck, das ist insane. Oder so Radsport oder sowas, weißt du, die kennen sowas gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, so war das bei uns jeden Tag. Ich war hier zwei ganze Tage, habe Wettkampf gemacht, weißt du. Und das war schon echt geil, muss ich sagen. Also da bin ich froh. Und das Coole war auch noch, der Zehnkampf war ganz am Anfang vom Leichtathletik. So, das heißt, ich war fertig und konnte dann echt so das olympische Dorf richtig miterleben. Ich konnte dahin, ich konnte Scheiße essen, was ich wollte und sowas, weißt du, machen, was ich will. Ein bisschen ausgehen in Paris und so. Und
alles war echt, mal da mit rein, Mann, in die Experience, das olympische Dorf. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich hatte einen Buddy von mir, der war 2020 oder 16, der war auch im olympischen Dorf und der meinte, er ist absolut durchgedreht. Also es war Irrsinn. Mhm. Also er war auch Single damals und du hörst die Stories.
Ja, klar.
Also hattest du eine gute Erfahrung? Lass da mal einsteigen.
Also die Sache ist ja, 2020 war ja das olympische Dorf gar nicht so krass, einfach nur, weil es Covid war. Gell?
Da konnten Olympia davor. Ich glaube, es war 16.
Rio dann, ja. Nee, also ich muss sagen, die haben sich echt viel Mühe gegeben. Es war richtig geil. Haben so viele coole Sachen gemacht und so. Und generell, Junge, die Geschichten, die ich da gehört habe. Oh mein Gott. Was Leute da gemacht haben.
Menschen, die athletischsten Menschen der Welt kommen alle zusammen in diesem kleinen Dorf. Also du kannst mir nicht erzählen, dass da was Krasses bei rauskommt.
Okay, was manche Leute... Also, ich habe da... Ich war anständig. Ich war sehr anständig, okay?
Fokussiert.
Fangen wir mal damit an.
Fokussiert.
Ganz genau. Was ich da gehört habe, selbst Leute mit so... Die in einer Beziehung sind, gell? Ich habe so, Junge, das ist nicht alles aus Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. This is real life. Und... Und dann auch noch von anderen so Mädels, was ich da gehört habe, was manche Leute machen. Auf Instagram, die schicken einfach so DMs an Leute, schicken nicht irgendwie so eine Message oder irgendwie, wo sie irgendwas schreiben, hey, ich bin bla bla bla, was weiß ich. Die schicken Zimmernummer, also Haus, Zimmernummer, Uhrzeit, das war's.
Damn. Nice.
Straight to the point. Ich dachte mir so, what the fuck?
Ich habe
Amanda at 1 o'clock und dann Sydney at 2 und so was, so schön durchstrukturiert. So. Hey, I can squeeze you in here, but I don't know.
That's crazy,
das war insane, also was man da so gehört hat. Aber und dann auch noch, ich weiß nicht, was die Schwimmer da, was da los ist, aber... Die Schwimmer haben einfach so einen reichen Typ, der immer bei Olympia dabei ist und kranke Partys macht, gell?
Damn.
Und ja, und dann, ich habe so ein paar Schwimmkollegen, die ich kenne, und da haben sie mich eingeladen. Junge, das war direkt beim Eiffel Tower. Eiffel Tower war hier und ich bin dann in so eine Location reingegangen, einfach so richtig tiefe Treppen runter, weißt du, ganz tief runter. Ich bin da angekommen, ich denke so, what the fuck? Auf einmal eine ganze Wand war Glas mit einem Aquarium mit Meerjungfrauen drin.
Get the wow. fuck out.
Yes, so unter Wasser, die so rumgeschwommen sind. So, what the fuck? Das war in Paris, direkt neben dem Eiffel Tower. Und da dachte ich mir so, Junge, ich weiß auch nicht, was das hier ist. Das ist insane, insane.
Shit, das ist geil. Oh. Cool. Lass ganz kurz in deine Performance reingehen. Wie hast du das Ganze, wie im Nachhinein, Alter, einfach so Fazit von deiner Performance. Natürlich, Silbermedaille ist absolut next level. Hättest du gesagt, hey, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, wäre Gold drin gewesen, oder war es, ey, ich habe echt zu dem Zeitpunkt meine Peak-Form erreicht?
Also, ich habe, weißt du, die Sache ist die, ich habe immer alles versucht, was ich kann. Weißt du, ich gehe niemals rein und sage so, oh, heute habe ich nicht so Bock, so alles zu geben oder so. Man gibt immer alles. Ja. Ich hatte einen soliden Tag, war okay, aber jetzt keinen krassen Tag, weißt du. Und der gewonnen hat, hatte halt, im echten Sinne, der war nicht mal auf unserem Radar. Ich würde nicht mal sagen, going into it, der war nicht mal so Top 5 von den Leuten, wo ich dachte, okay, die werden gewinnen, weißt du. Ach, und der krass. Hatte einfach einen krassen Tag und weißt du, der hat zur richtigen Zeit gepiekt mit den richtigen Ergebnissen, deswegen hat er sich's verdient, weißt du.
Ja, ja.
Das, und ich bin ehrlich, weißt du, von all den Leuten, die supposed to be, oder die eigentlich so Top 3 sein sollten, war ich eigentlich der Einzige, der so durchgezogen hat und echt Top 3 war, weißt du, eine Medaille bekommen hat.
Ja,
und
ja.
Da sage ich so, Junge, ich bin mega happy, dass ich eine, das war von Anfang an, war mein Ziel eine olympische Medaille. Ich habe eine Medaille bekommen, das war einfach geil, weißt du?
Ja.
Und mir ist egal, ob ich jetzt echt Erster gewesen wäre oder nicht, weil es am Ende habe ich bekommen, was ich wollte. Und ich meine, für mich war das einfach krank, weißt du? Mega Erfahrung. Und vor allem auch für meine Familie, Freunde, die waren da im Publikum, hatten so viel Spaß. Ach,
ja, Mann. Ja,
ich war geil. Aber du glaubst, da war nach oben ein bisschen Luft noch gewesen?
Also ich meine, ich hatte ja, also der gewonnen hatte, hatte irgendwie 8700, hohe 8700 und ich hatte Mitte 8700. Das ist gar nichts.
Dein Rekord ist 8900, ne?
Genau, und mein Rekord ist 8000, fast 9000 Punkte, weißt du? Also ich bin natürlich viel besser, als was ich da zum Beispiel abgeliefert habe. Aber an dem Tag ist es halt nicht so passiert und das ist auch gar kein Problem, ist halt so, weißt du? Ich meine, das Jahr davor hatte ich auch als Bestleistung 8800, wo ich dann Fünfter wurde in, Budapest. Und da habe ich dann 8500 Punkte oder sowas gemacht. Und da wurde ich dann Fünfter und da habe ich auch sehr viel dazugelernt, weißt du, weil unter Pressure, wenn du da als Nummer 1 reingehst, unter Pressure ist es nochmal ein ganz anderes Game.
Warst du die Nummer 1?
Genau, also selbst 2023 hatte ich die höchste Punktzahl in dem ganzen Jahr, deswegen bin ich da als Nummer 1 reingegangen, auch in Paris hatte ich die höchste Punktzahl im ganzen Jahr und da habe ich dann halt ein bisschen vom Vorjahr gelernt, was ich so an Fehlern gemacht habe und sowas und lief besser, weißt du. Klar. Und genau, also das ist nochmal was ganz anderes, wenn man halt mit ganz viel Pressure reingeht. Und weißt du, wenn du da reingehst, sagst du, hey, ich habe nichts zu verlieren, ich habe Bock, einfach einen Wettkampf zu machen, dann hast du meistens einen richtig geilen Wettkampf. Wenn du so reingehst, ich bin Nummer 1.
Wie du mit dem Druck umgehst.
Alles läuft schief, wenn du so reingehst.
Wie gehst du mit diesem Druck rum? Bist du even kill normalerweise oder du spürst den Pressure schon ein bisschen?
Also die Sache ist, man spürt den Pressure schon ein bisschen, aber ich verlasse mich immer so ein bisschen auf mein Training, weißt du, ich sage so, okay, ich habe das schon 20 Mal im Training gemacht, ich mache es einfach ein 21. Mal, weißt du, so denke ich immer und denke ja gar nicht dran, ich muss irgendwas, weil dann funktioniert es einfach nicht. Und dann, zum Beispiel, was ich 23 falsch gemacht habe, war so ein paar Sachen, weißt du, ich brauchte mehr Recovery zwischen den zwei Tagen, war ein bisschen zu online aktiv in terms of, weißt du, dass man da halt immer wieder reinschaut und dann alle nach dem ersten Tag schreiben dir und dann, weißt du, dann steigt auf einmal die Anspannung in dir und so und du lässt dich von den Außenfaktoren quasi impacten, weißt du, deswegen habe ich noch angefangen langsam, also während dem Wettkampf gar nichts mehr zu machen online, mir scheißegal und dann danach wieder online zu gehen und was weiß ich zu machen, weißt du, genau so lernt man halt von so ein paar Sachen.
Ja. Wie gehst du mit dieser wachsenden Aufmerksamkeit um dich und deine Person um? Also du bist ja jetzt, du warst mal, glaube ich, als ich dich auf Social Media entdeckt habe, hattest du noch einige Follower weniger. Ich würde sagen, in Deutschland bist du jetzt schon so ein Name. Ja, du bist Olympian, Rekordhalter, die Medaille ist um den Hals. Wie gehst du damit um? Wie managst du das Ganze?
Also ich bin mega die offene Person. Ich liebe einfach so zu reden und so generell mit Leuten zu interagieren und sowas. Und also deswegen, ich embrace das wirklich, weißt du? Ja, nice. Und ja. Also selbst wenn Leute zu mir hinkommen und sagen, hey, bla bla bla, ich liebe es einfach auch mit Leuten zu reden, weißt du? Und deswegen, also mir gefällt es echt mega, muss ich sagen. Also ich kann mir auch vorstellen, dann irgendwann später meiner Karriere nochmal irgendwie so in Richtung, was weiß ich, so zu machen im deutschen Fernseher oder sowas oder Schauspieler, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, also ich glaube, da wäre ich auch echt ziemlich gut drin. Und deswegen, also ich liebe sowas, weißt du, oder so Fotoshoots. Junge, ich liebe es, Fotoshoots zu machen. Ich weiß noch.
Ja, ja. Ich weiß noch, check mal sein Instagram aus, Alter.
Der Bruder hat das Goldlächeln auf jeden Fall.
Ja, normalerweise mache ich das ja immer selber. Ich baue die Kamera auf, Selbstauslöser, Licht, was weiß ich, alles drumherum. Und dann, als ich das erste Mal bei so einem professionellen Fotoshoot war, dachte ich so, Junge, das ist geil, weißt du, die machen das wie für mich, weißt du? Ja, ja. Und ja, deswegen, also ich liebe solche Sachen.
Du machst ja auf Social Media wirklich viel. Als jemand, ich bin auch Social Media technisch viel unterwegs, ich sehe, wie viel Arbeit das wirklich ist. Also die Leute sehen immer das real. Ja, heute habe ich das und das gegessen und du hast dazu die passenden Bilder, wie du dir gerade einen Snack machst, wie du reinbeißt und sowas. Das ist alles. Du musst das Tripod hinstellen, du musst das Record drücken. Ja. Okay, die Aufnahme nicht geklappt, nochmal machen. Ja. Jemand muss das Ganze schneiden. Ja. Also ist alles nicht ohne, aber das zahlt sich eben aus. Deswegen bist du jetzt heute Leo the German und nicht
Leo the German, that's right.
Nicht einfach nur ein Track and Field Guy.
Ja. Aber um ehrlich zu sein, das ist schon echt viel Arbeit, weißt du, weil vor allem selbst so ein kurzes, so 50 Sekunden, so Day in a Life Reel, Junge, das braucht Stunden manchmal, weißt du, wenn du dir denkst, auf einmal hast du so ein paar Stunden an Material, da musst du die ganzen kleinen Dinge aussuchen, was du willst, und dann da alles nochmal fein adjusten, dann da nochmal ein bisschen Speed up und da nochmal cutten da und dann ein Voice-Over zu machen und dann noch Subtitles, alles mögliche, weil es kommt ja, also es wird sehr viel, sehr schnell sehr viel, weißt du. Aber ich liebe es auch zu editen. Ja, ich mag sowas aber auch mega, so deswegen passt.
Das ist dope. Lass vielleicht noch ein bisschen vorausschauen, ja, also Olympia, die nächste ist 2028, wir haben Auge drauf, weil Flag Football, glaube ich, zum ersten Mal dabei ist.
Okay, da habe ich mal eine Frage an euch. Würden die, zum Beispiel würde das deutsche Team dann Flag Footballer recruiten oder so normale Footballer? Weißt du das?
Das ist eine Diskussion. Das ist eine große Diskussion in der Community gerade. Es gibt natürlich schon ein deutsches Flag Football Team und auch eine Flag Football Nationalmannschaft. Und ich glaube, da wird ein bisschen Competition da sein zwischen eben den geborenen, hausgemachten Flag Footballern, den deutschen Footballspielern. Aber ich glaube auch, dass es einige Quereinsteiger geben würde. Das wäre jetzt mein Pitch an dich gewesen, aber du hast noch Track and Field Pläne.
Das wäre ein Pitch.
Ich glaube, wir sollten zu den Track and Field Jungs gehen, die vielleicht den Cut-off für ihre Disziplin nicht ganz geschafft haben und zumindest ein oder zwei Jungs davon
lange rumlaufen lassen. Aber rennen einfach so wie möglich dann durch. Ja. Ich habe es mir auch gedacht. Die Sache ist die, der Unterschied ist ja im Flag Football zum Beispiel, ich habe manchmal so Clips gesehen, manchmal schenken die wie so nur mit der Hüfte da durch die Leute durch.
Genau.
Das ist ganz anders wie das normale Football, weißt du? What the fuck?
Ja, du musst da diesen
Nee, ist schon ein anderes Game, Alter.
Da musst du drauf haben und die haben auch so einen Hüft, wo die rennen gerade mit der Hüfte oben, dann springen die nach unten so mit der Hüfte zum Boden.
Ist doch, ja.
Also. Für mich persönlich, sage ich dir ehrlich, ich bin raus. Ich habe
gesagt,
ich bin 30 jetzt mittlerweile, I'm good. Vielleicht als Coach, wenn ihr einen Coach, einen Berater braucht, Teamberater bin ich dabei.
Game Changers ist für dich, mit am Start.
Aber ich denke, du wirst ja noch in einer competitive Situation sein. Wie geht es bei dir weiter? Was ist der Ausblick für die nächsten Jahre? Welche Competitions hast du dir geearmarkt, die jetzt noch für dich anstehen?
Genau, also jetzt dieses Jahr steht ja noch die WM in Tokio an, dann genau, das kommt noch, da habe ich auch mega Bock drauf, Tokio wird richtig geil werden, dann auch noch einen schönen Urlaub da hinten dranhängen und so, also wird cool werden und dann einfach generell die nächsten Jahre einfach noch weiter leicht, also Zehnkampf machen, ich werde immer bei Götzes dabei sein und was auch immer für einen Höhepunkt es gibt, Und genau, aber das große Ziel ist dann wieder 28. Das ist dann so das große Ziel dann, so on the long view. Und dann nach meinem Zehnkampf mache ich dann bei der Flag-Football-Mannschaft noch mit.
Ja, 32 auf jeden Fall, come on.
Wie lange kann man denn im Track competen? Was ist denn da so das Average Age, wo die Leute sagen, also, hey, jetzt geht's wahrscheinlich den Berg runter langsam?
Also zum Beispiel Damian Warner, der ist ja ein Zehnkämpfer, der ist Kanadier, der war ja, ist ja auch schon immer richtig gut gewesen, auch in Tokio war er einer der Top-Favoriten gewesen und so. Und der ist, wie alt ist er jetzt, irgendwie 34, 35 oder sowas?
Also ach schon, so.
Das ist schon alt für einen Zehnkämpfer, aber der ist immer noch richtig gut, weißt du?
Ja. Okay, und also du hast mindestens noch, ich würde sagen, mindestens noch zwei Olympiaden,
genau,
in dir, ne?
Ja, also ich glaube, ich will keine drei machen, ich glaube, zwei ist so maximal.
Okay,
ja,
okay.
Ist ein bisschen krass. Too much.
Dann wird's eng, ne?
Zwei Olympias und dann schauen wir mal, was wir machen.
Das ist cool. Könntest du dir vorstellen?
Model, dann, Influencer, alles am Start.
Ganz genau. Und dann Leben genießen.
Könntest du dir vorstellen, irgendwann so auch in eine Mentoren- oder Coach-Rolle einzustehen, irgendwie die nächste Generation Zehnkämpfer irgendwie zu coachen?
Ich weiß nicht, ob ich ein guter so generell Coach wäre, weißt du, wo ich dann jeden Tag dann so draußen dann so coachen würde und sowas. Was ich gerne sein würde, ist Mentor, weißt du, so einfach, wenn irgendein junger Athlet mal Fragen hat oder irgendwie so interessiert an irgendwas ist, sich da so ein paar Tipps geben und so Ratschläge. Die Sache ist, die ist es immer, man will nicht von sich aus kommen, weißt du, ich will ja nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, du solltest das und das machen, weißt du, weil dann hören die nie zu. Man muss halt als Athlet auf einen zukommen und sagen, hey, hast du vielleicht irgendwelche Tipps? Das war einmal so bei uns in der Uni. Also ich will ja nie so der sein, oh, schau mal, ich habe Nationals gewonnen, deswegen, du sollst das und das nicht machen und du musst das machen, weißt du? Ja. Aber dann kam so ein Freshman zu mir und sagte, hey Leo, ich habe richtig Bock, was zu machen, bla, und das läuft gerade nicht so und bla, hast du ein bisschen Advice? Und da habe ich dann richtig Bock zu helfen, weißt du?
Ja, nice. Genau. So, das ist sehr real, was du gesagt hast. So, wenn du Leuten deine Hilfe aufdrücken willst, funktioniert das immer nicht so. Und das musst du selber schnallen, dass wenn die Leute das wirklich suchen, dann hast du eine Chance, da irgendwie was anzubringen, was wirklich
hilft. Und da hat man auch richtig Bock, denen zu helfen, weil dann denkt man so, wow, so ein junger Athlet mit Potenzial, da habe ich Bock einfach, das ist da was aus sich macht, weißt du, weil der hat so viel Potenzial, weißt du. Und genau, einfach so auch zurückzugeben an die Community und so, und das ist auch immer, finde ich auch immer wichtig.
Das ist real, man.
Das will,
was ist denn, einfach, dass die Leute Bescheid wissen, was ist deine Lieblingsdisziplin und gleichzeitig deine Least Favorite? Ich glaube, die 1500, das haben wir established, aber
Lieblingsdisziplin. Oh ja. Damals war es noch 400 und 1500, weil 400 ist auch, Junge, die Lactic,
den du bekommst,
ist insane.
400 aber, ist ein Sprint, ne?
Ja, yeah, yeah, all out.
All out, all out. Also für 400, das ist ein killer Race, Mann.
Und die Sache ist, über die Jahre ist es besser geworden, einfach nur, weil unsere Trainings, die sind Hölle. Also so ein 400-Meter-Training, das ist way worse than any competition, weißt du? Weil wir machen dann so Repeat 200, 300 Meter richtig schnell mit kaum Break und sowas und dann liegst du am Boden kaputt. Coach sagt, Leo, 2 minutes, get to the fucking line. Ich so, deine Beine tun weh und du gehst dann zur Linie, musst noch mal rennen. Das ist schlimm, weißt du? Irre. Und dann ein 400er, wo man so kaputt am Ende ist, es geht dann noch, weißt du?
Shit. Ich hab bei meiner Frau bei den Track Practices zugeguckt. Alter, Track Practice ist, glaube ich, das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Vor allem sie, also es war 400 Hürden. Ja, 400 Meter Full Sprint mit Hürden dazwischen. Und jedes Training, Alter, da am Seitenrand, Leute am Kotzen, also das Next Level, also schon crazy.
Die Sache ist die, das Training ist echt zäh, weil man denkt so, vor allem als so Sprinter ist es so, warum macht man das? Das ist doch kein Spaß, weißt du? Aber ich bin ehrlich, so nachdem man so ein hartes Training gemacht hat, ist es, als ob man so was richtig Hartes gemacht hat, weißt du? Man denkt mir so, Gott, ich bin da, hab durchgehalten und so und dann bin ich noch in Cold Top danach und jetzt, ich bin besser geworden, weißt du? Es war geil, weißt du? Aber im Moment war es richtig schlimm oder hat wehgetan, aber ich glaube, das teacht dir auch sehr viel übers Leben, weißt du? Das Leben ist ja auch häufig so, dass du viel Arbeit irgendwo reinstecken musst und auch wenn es keinen Spaß macht, auch wenn es hart ist, irgendwann kommt es halt hinten raus, dass irgendwas, weißt du, irgendwas Positives, weißt du, selbst wenn du Ja. Zum Beispiel jetzt in den Wald rennen gehst und du machst es nicht professionell. Auf einmal nach ein paar Monaten, weil es hat so wehgetan, so, weiß ich, einfach rauszuquälen, sowas zu machen. Nach ein paar Monaten auf einmal hast du einen richtig guten Body, weißt du, und du bist richtig proud of dich und dann denkst du so, ich bin so fit, ich bin so gesund, es war es echt wert, weißt du, obwohl es hart war. Und so, das teach dir halt viele Sachen übers Leben, weißt du.
Ja, den Preis musst du im Voraus zahlen.
Ja, genau.
Wenn du dieses gute Gefühl haben willst im Stadion in Paris, die Leute hängen die Medaille um deinen Nacken, dann musst du davor einige Trainingseinheiten den Preis zahlen, Mann.
Ganz genau. Aber ja, manchmal, während man in einem Workout noch ist, dann denkt man so, Junge, warum mache ich den Scheiß hier überhaupt?
Ja, das ist so ein jedes, Scheiß, warum mache ich das hier? Ja, wir haben schon so oft drüber geredet, jedes Jahr im Training Camp, da kommt dieser Augenblick, also im Football Training Camp, was halt auch 4 bis 6 Wochen einfach Qual ist. Da ist dieser Moment, wo du sagst, wieso tue ich mir das an, Alter? Jedes Jahr hast du diesen Moment, wo du sagst, boah, ich bin so kurz davor, einfach alles hinzuschmeißen, hier rauszulaufen. Aber im Endeffekt, ja, zu deinem Punkt, Alter, es ist alles wert, aber du musst dich da halt durchquälen, Alter. Ja.
Ganz genau, Junge.
Okay, wir haben noch eine Tradition, wir haben uns für unsere Gäste, wir haben ein paar Fragen, die wir zum Schluss stellen. Bist du cool damit?
I'm ready. I think I'm ready.
Warte, okay, was bitte? Speedrunde.
Also muss ich da quasi ganz schnell mit so einem Wort antworten
Nein.
Oder?
Nein.
Okay.
Das ist ganz spannend.
Ich wäre ready, hey.
Okay, erste Frage. Stuttgart oder Austin?
Oh. Hey, let's go. Oh, wow. You caught me off guard, not gonna lie.
Begründet.
Ich muss mit Stuttgart bleiben.
Okay. Ja, ey, die Roots, Alter. Ja, Mann.
Ist gut. Ist auch, wenn er das nicht sagt, Digga, dann brennt die Kommentar-Section.
Oh. Aber ich glaube,
du hast uns verkauft, Alter. Was geht denn?
Ja.
Oh, okay. Das Stadion lieber voll oder den Trainingsplatz leer?
Um ehrlich zu sein, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich würde ich schon sagen, Stadion voll, aber Trainingsplatz leer ist auch ganz knapp dahinter, weil es hat was, wenn man so alleine ist und wirklich so die Arbeit reinsteckt.
Die Arbeit reinsteckt, I love
it. Du gegen geil. Du gegen dich.
Ja, ganz genau.
Lieber Beine oder Oberkörper trainieren?
Ich würde sagen Beine. Als Leichtathlet, also bei uns ist alles Beine, weißt du.
Ja, aber was machst du für Oberkörper? Du musst ja für deinen ganzen Wurfzeug, ne? Du musst schon Oberkörper.
Ja, trainieren. Aber die Sache ist die meisten Wurfdisziplinen kommen alle aus dem Bein oder dem unteren Körperbereich quasi. Einfach nur, weil zum Beispiel Kugelstoßen kommt all die Kraft eigentlich nur vom Oberschenkel, weißt du? Und dann am Ende machst du halt noch hier mit dem Oberkörper. Oder zum Beispiel Speerwurf, alles nur vom unteren Unterkörper und dann oben whippt es quasi einfach nur hinterher. Mhm. Also deswegen, Leichtathletik ist echt wirklich 80% Beine.
Macht Sinn. Ich bin auch mehr Beintraining-Guy.
Ja.
Oberkörper, mein Bench war nie gut. Ja. Ich war immer mehr Squat.
Yes, I'm with you there. I'm definitely with you.
Ich bin anders da, Oberkörper all day.
Echt, Oberkörper?
Ja, klar, Disco.
Ja, bei mir ist einfach, weil mein Unterkörper kaputt ist, Digga. 7 Jahre NFL, Alter, ich bin durch. Beine.
Okay.
Bei mir geht einfach nicht mehr anders.
Muss ein bisschen Rest geben. Die müssen sich ausruhen noch ein bisschen.
Ja, genau.
Braucht nochmal 7 Jahre.
Ja, genau.
Geht das
resetten.
Regeneration. Lieber Sauna oder Eisbaden? Oder sag mal, Cold Tub oder Hot? Oder Cold, wie sag mal? Heat Pan oder Eis? Da gibt es ja diese zwei Debatten, ne?
Ich bin eher so der Eistyp.
Ja,
ich auch. Tut zwar ein bisschen weh, aber scheiß drauf, ist besser. Man fühlt sich danach besser.
Wie tief gehst du rein? Bist du zum Bauchnabel oder ganz hoch bis zum Nacken?
So bis zu Nippeln ungefähr.
Okay, das ist aber auch krass, weil sobald deine Seite in diesem Eiswasser drin ist, das ist eigentlich, was am meisten wehtut hier. So.
Die Sache ist die, ich finde, solange die Achseln und so der Halsbereich nicht drin ist, weißt du, da ist noch alles gut. Weißt du, aber wenn du einmal hierhin drin bist...
Hände ist das Schlimmste, Mann.
So, genau. Meine Hände sind
so halt, aber wenn deine Hände noch raus sind, dann geht's. Ja. Aber Hände im Wasser, dann ist vorbei.
Junge,
Alright, wo sind wir gelandet? Lieber die deutsche Ordnung oder Ami-Chaos? Weiß ich nicht,
deutsche
was
Ordnung.
Ist Ami-Chaos? Ja.
Deutsche Ordnung. Deutsche Ordnung. Schau mal sein Zimmer hinten an, Digga. Das ist ja, alles, ich, alles ja, ein perfekter Digga. Come on.
Weißt du, ich liebe es. Okay, eine Sache, die mich in Amerika ein bisschen aufregt, ich bin ganz ehrlich. Niemand ist pünktlich. Never. Ever, ever, ever. Weißt du, ich denke mir so, als Deutscher denkt man sich so.
Sag mal deinem Stuttgarter Kollege hier Bescheid, Alter.
I'm sorry, man. I'm sorry.
Bist du nicht pünktlich?
Nein, Mann, ich war aber auch in Deutschland noch nie pünktlich. Ich war
echt
in Deutschland immer mein ganzes Leben, Bro. In der Schule, ich war immer der 10 Minuten zu spät. Egal ob erst oder
zweite. Vielleicht warst du im Herzen so ein bisschen schon Amerikaner.
Ja, das war ein Lager.
Er ist ja halt Amerikaner.
Okay. Das macht dann Sinn.
Sinn, genau. Oh,
vor allem ich als, weißt du, ich denke mir so, okay, wenn du einmal zu spät bist, weißt du ungefähr, wie lange es dahin braucht, dann nimmst du extra 10 Minuten Zeit oder sowas. Mhm. Aber nee, genau. Immer konstant zu spät, weißt du? Und jetzt mache ich sogar so, ich sag Leuten, okay, 15 Minuten früher, okay, dass wir uns 15 Minuten früher treffen, weil ich dann weiß, da kommen sie genau pünktlich an und so, weißt du, so... Trick ich dich schon so ein bisschen, weißt du?
Ey, das ist tatsächlich das Spiel zu Ende gedacht. Wenn du als Deutscher hier in den USA bist, das ist ein guter Tipp. Sag den Leuten, das Meeting fängt um 11.45 Uhr an, wenn du willst, dass die Leute alle um 12 Uhr da sind.
Perfekt, pünktlich um 12 Uhr sind sie da.
Yo, that's hilarious, bro.
Oh. Crazy, man. Alright, Mucke beim Training. Eher Hip-Hop oder Techno?
Oh, Hip-Hop.
Hip-Hop?
Yes.
Mhm. Okay, was hörst
hört man
so?
beim Track-Practice, hört man da Musik?
Oh ja, wir haben immer eine riesen JBL-Box.
Nice.
Also ich persönlich mag Drake, einfach nur...
Salute, Bro.
Yeah, der macht gute Musik, weißt du?
Ja, du musst dich nicht an die Trends anpassen, das ist alright. Letztes Jahr war zwar kein gutes Jahr für Drake, aber sind immer noch gut, Mann.
Der kommt bald mit einem neuen Album
raus. Das neue Album, die paar Songs sind nice, ey.
Ja, also jetzt SS, Some Sexy Songs for You.
Mhm.
Oh ja, der hat auch ein paar von den Songs. Uff.
Digga, ich habe random Fakte. Letztens habe ich mir mal einfach die ganzen Billboard-Records und alles angeguckt. Weißt du, dass Drake hat die meisten ever Songs on Billboard, like in den Top 100? Der Typ hat über 300 Songs, die in den Billboard. Ey, Drake ist absoluter GOAT, wenn man seine Accolades anguckt. Krasser wie Taylor Swift reden. Alles.
Wenn wir Nummern reden, ist eine ganz andere
Liga. Das ist in seiner anderen Liga.
Ich finde auch manchmal einfach so den Lyrics. Also eine Sache, die ich auch sehr über Drake mag, ist einfach nur, dass der, man kann den verstehen. Weißt du, manche Rapper, die rappen ja so, wo man, nicht mal, wenn man versucht zuzuhören, weiß, was die sagen, weißt du? Yeah, mit Drake, da nützt nicht so, oh shit, wo ist das? Das war geil und so. Und dann resonated man so ein bisschen. Der hat so
die Light-Skin-Connection auch ein bisschen.
Exactly. Gefühlt hat er für jeden Mood, in dem du bist, einen Song, weißt du? So, ich bin im Breakup, hast einen Song. Ah, I'm in love, du hast einen Song. Oh, ich bin on the grind, du hast einen Song. Weißt du, für alles hast du einen Song, so, weißt du?
Ich sehe schon, da wurden... In deiner Grind-Phase vor der Qualifikation, als Freundin Schluss gemacht hat, da wurde viel Drake gehört beim
Team. Oh ja, ja.
Nice.
Alleine zu Hause Marvin's Room angehört so.
Oh, Marvin's Room. Hey, Alter, das ganze Album. Ey, Take Care, Alter. Front to back, Alter.
Exactly. No skips, Alter. I love it.
Okay, geil, sehr gut. Okay, nächste Frage ist geil. Lieber olympisches Gold oder Weltrekord?
Oh wow, das ist eine gute Frage.
Mhm.
Oh mein Gott, das ist eine richtig gute Frage.
Ja.
Also meinst du jetzt zum Beispiel für mich 2028, nach dem, was ich schon
also
erreicht habe?
Genau, im Allgemeinen, aber schau mal, Weltrekord kann immer gebrochen werden. Die Goldmedaille nimmt dir niemals wieder jemand weg, ne?
Ja. Ganz genau, das ist die Sache.
Mhm.
Ach, aber ich glaube in... Scheiße. I plead the fifth. Nee, Spaß.
Ich denke mal, es ist beides gut. Es ist beides gut. Dazwischen zu entscheiden, ist natürlich ist tough.
Ich würde wahrscheinlich sagen Goldmedaille, um ehrlich zu sein.
Ich glaube auch. Ja.
Das ist wie der Super Bowl-Ring im Vergleich zu
einem
persönlichen Rekord oder sowas.
Ja, weil so ein Rekord ist auch richtig geil, aber dann hat man so, stimmt, ich habe einen deutschen Rekord, aber wenn du eine Medaille hast du die halt hier, weißt du, und dann so.
Exactly.
Weißt du, wenn ich so sage, Collegiate Record oder Bowman, dann ist der Bowman, weißt du, der steht halt da riesig und sieht halt geil aus, weißt du, das ist halt schon cool. Und ja, da würde ich schon eher sagen, die Goldmedaille. Vor allem auch Olympia ist halt...
Ganz kurz zu dem Bowman, ist das richtig?
Bowerman.
Bowerman. Du bist der erste männliche Athlet, der das Ding gewonnen hat?
In Texas.
Ach, in Texas, okay. Also ganz von genau. UT, okay.
Von UT, ganz genau.
Gotcha, okay.
Aber schon. So, aber wahrscheinlich der erste Deutsche, auf jeden Fall, der das Ding.
Oh ja, stimmt. Ja.
Muss, ne?
Ja. Nee, da hast du recht, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, hier eine Frage über Zehnkampf. Okay, Zehnkampf oder lieber eine Sache richtig machen? Also, das Argument ist hier für Leute, die sagen, okay, du bist nicht super krass in nur einer Disziplin, du bist eher so average in Zehn.
Scheißegal, was die sagen.
Gib mir deinen Punkt an.
Meine Disziplin ist Zehnkampf und ich bin richtig gut im Zehnkampf.
Exactly.
Nee, ich würde auf jeden Fall Zehnkampf nehmen. Es hat so viele Sachen, die ich daran mag. Einfach nur, was ich vorher schon gesagt habe, dass man da echt so lange draußen ist, richtig was, das alles erleben kann, weißt du? Das ist die erste Sache. Ja. Und ich finde einfach auch, ich mag, dass wir Zehnkämpfer auch so einen coolen, eine Körper, so Figur haben können, weißt du? Wenn du jetzt Sprinter bist, du darfst nicht zu groß werden, also zu breit werden und sowas, nicht zu bla 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 bla. Als Zehnkämpfer bist du richtig schön durchtrainiert, weißt du? Und ich mag einfach so zu sein, weißt du? Und ich finde es cool.
Ja, ja. Bist du in einer Disziplin gut genug, dass du vielleicht auch in nur der Disziplin individuell competen könntest?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn ich so zum Beispiel Weitsprung oder Diskus mich nur darauf fokussieren würde, dann könnte ich da schon auch
also auf dem internationalen Level.
Ja. Oh ja, auf jeden Fall.
Krass.
Aber die Sache ist, ich müsste dann halt, wie gesagt, meinen Körper verändern. Sag mal, für Diskus müsste ich dann nochmal, was weiß ich, wie viel Pound drauflegen. Wäre zwar easy, aber ich bin lieber so richtig schön einfach athletisch, weißt du? Oder im Weitsprung müsste ich wahrscheinlich sehr viel so Muskelmasse, vor allem im Oberkörper, verlieren und so. Und ja, genau.
Ich glaube, das ist schon auch einfach ein cooles Gefühl, so auf diesem Planeten rumzulaufen und zu sagen, so, hey, ich gehöre zu den 10 top-athletischsten Menschen in der Welt.
Absolut.
Wenn wir irgendwas machen, ist egal, ob wir werfen, springen, rennen, lang, kurz.
So, hat was.
Ich bin hat vorne was. Mit der dabei.
Ich kann alles, sehr cool. That shit is real.
Der hat was, auf jeden Fall.
Frühstück, bist du eher ein Eggs and Bacon Guy oder Müsli mit Quark?
Na, ich bin eher Brot, also Eggs und Bacon wahrscheinlich. Mhm. Eher weniger Bacon, was ich immer esse, ist Avocado. Avocado, jeden Morgen.
Ja. Avocado Toast.
Weißt du, ich esse jeden Tag dasselbe. Ich esse 3 Eier, eine halbe Avocado und 2 so Breakfast Sausages. Also
Breakfast. Sehr ehrlich, es schmeckt immer geil.
Es schmeckt immer geil, Alter.
Immer geil. Es ist immer selber, schmeckt immer geil.
Scheiße. Absolut, Alter. Okay, sehr gut. Und unsere letzte Frage, die wir jedem Gast stellen, ist der beste Advice, den du jemals erhalten hast.
Der beste Advice. Mhm. Ich würde sagen, einfach versuch dein Leben so ernst zu nehmen wie möglich, weißt du, versuch einfach dich um dein Leben zu kümmern, nicht zu viel nach links und rechts zu schauen, dann weißt du, kommst du immer so ein bisschen weiter im Leben, weißt du, und viel ist immer so Distraction im Leben, und aber wenn du echt nur so versuchst, hey, was würde ich gerne machen, was ist denn, weißt du, würde ich gerne das machen, das lesen, das unternehmen und sowas, einfach so ein bisschen nach innen hören, weißt du, und genau.
Das ist ein richtig krasser Advice, den nehme ich direkt mit für den Rest von meinem Sonntag. Ich hab schon wieder ein neues Hobby angefangen. Ich mache heute einfach mal nur, was mir gefällt, ohne irgendwie auf Instagram zu schauen, zu vergleichen, was macht der, irgendwas anderes hinterher zu rennen. Bro, das ist sehr dope. Sehr dope, gefällt mir. Alright, wir sind am Ende angekommen. Ich sag, Leo, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen, wie wichtig dir deine Zeit ist und wie ernst du Pünktlichkeit nimmst. Deswegen ist es cool, dass es heute alles geklappt hat. Wir wünschen dir natürlich viel Glück für den Rest von deiner Season und für die nächsten Jahre. Wir hoffen, du schaust mal vorbei. Wenn du mir deine Adresse schickst, schicken wir dir auch ein cooles Game Changer Shirt zu. Die nächste Woche. Und genau, dann hören wir uns. Ich sage danke an alle Leute, die einschalten, die zugehört haben. Folgt dem Kollege Leo the German auf Instagram und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.